ich bin für mich der einsamste Mensch der Welt. So, warum?
Ich habe Angst vor Gesellschaft.
Ich bin kriminell, sage ich.
Wie kriminell?
Kriminelle halten eher ihr Wort als Verträge.
Ich glaube, diese Situation vielen Menschen auch bewusst gemacht hat, dass Mensch nicht Mensch ist.
Manche Leute merken dann wieder, okay, das ist egal, was der für eine Hautfarbe hat, egal, was der für einen Background hat,
sei doch
ein guter, gerader Mensch.
Sei doch nur gerecht, glaub mir bitte. Egal, wer du bist. Ich sag dir doch, so viel Messer, wie ich im Rücken habe, so viel Platz gibt's gar nicht. Ich war 12. Gab's eine Granate leider, woher die auch kam, weiß ich nicht. Dann bin ich mit 16 einer der jüngsten Türsteher in Deutschland gewesen.
Mit 16?
Yes, Sir. Und so sind wir so am Kudamm groß geworden, Bruder. Deswegen mag ich die Musik nicht, die Deutschrap. Nur Gott hat's gesehen, wie oft ich zu Hause sitze, heute noch, und weine. Warum bin ich so alleine? Die Leute haben nicht dich geliebt. Die haben das, was du bist, geliebt. Krieg ich mit, wie eine Pistole zieht. Ich sehe nur die Pistole, Gott sei Dank. Ich sprang ihm gleich an. Und da kam tatsächlich eine echte Kugel aus dieser Pistole raus. Ich habe noch nie so viel Angst hatte im Leben wie in diesem Moment. Meine Mom liegt seit 1,5 Jahren im Koma, weißt du? Und sie ist für mich mein Held. Und das bricht mir jeden Tag das Herz immer mehr.
Das Format heißt Komm ins Café, du musst auf jeden Fall eine Pfeife.
Ich hab doch hier. Nein, Mann, ich hab einen Ruf zu verlieren.
Echt?
Ach Quatsch.
Wegen was? Wegen Sport oder was?
Nein, gar nicht. Zigarre hätte ich jetzt mitgemacht.
Hat mir der Ahmad schon gesagt.
Ja, ja.
Normalerweise im Room hast du schön Zigarre
rauchen, gell? Exakt. Ja, ja, ja.
Hey, wenn das Format nicht Komm ins Café wäre, dann...
Na, wieso? Zigarre gibt's ja auch im Café.
Ja, aber Rumors hätte nicht gepasst, weißt du?
Mann, da, bitte einen Shisha, bitte. So, zufrieden?
Echt, ja? Hättest du gemacht, ja?
Für dich mache ich das jetzt.
Arbeitest du da auch, oder was? Oder?
Ja?
Arbeitest du für die auch, oder?
Für Rumors? Mhm. Nein. Aber ich bin gerne so Zigarren. In Berlin haben wir so unser Zigarrenclub. Mhm. Weißt du? Jetzt haben die auch noch Baustelle. Aber man setzt sich mal hin, raucht eine Zigarre im Sommer. Im Sommer sitze ich manchmal hier draußen, Fraßgasse, und rauche alleine meine Zigarre.
Einfach also, so genießen,
ja,
ne?
Aber mal, nicht jetzt übertrieben oder so, weil ich bin Nichtraucher. Aber in Berlin, ich hoffe, du kommst eines Tages, ich lade dich ein.
Ich habe mal 3 Jahre in Berlin gelebt.
Da haben wir einen Libanesen dort, einen schönen, leckeren Libanesen, der ist neu. Und da rauche ich immer ab und zu mal Shisha bei ihm, nach dem Essen.
Okay.
Also richtig cool.
Okay.
Ne? Du bist Araber, ne?
Libanese, Kurde.
Libanese. Bei euch gehört das ja eigentlich auch zur Kultur, ne?
Bitte?
Pfeife rauchen gehört ja zu eurer Kultur auch, oder?
Ja, eigentlich waren es damals in der ganz, ganz Vergangenheit. Du weißt, dass es Haschisch war, die Wasserpfeife, ne? Und die es geraucht haben, waren unser Opas und Omas.
Krass.
So ist die Wasserpfeife entstanden.
Echt? Da war Haschisch früher drin?
Na, was rauchen die ganzen Barbaren? Diese ganzen Marokkaner in der Wüste, Araber in der Wüste, alle haben das geraucht, damit die runterkommen.
So.
Haschisch wurde ja im Orient erfunden eigentlich, wenn du so siehst.
Kennst du die Assassine?
Ja, Assassine kenne ich, ja.
Und ich habe mal gehört, dass der Name Assassine von dem Namen Haschashin abgeleitet Haschashin ist. Und die Haschashin haben immer Hasch geraucht vorm Kämpfen.
Ja. Ja, damit ihr, guck mal, mein Bruder war ja im Libanon-Krieg, weißt du? Und er sagt selber zu mir, mein älterer Bruder, kein Soldat, also seiner Meinung, kein Soldat auf dieser Welt geht mit einem klaren Kopf in den Krieg. Die töten. Die sehen Tote. Ihre Kameraden werden getötet oder verletzt oder... Du musst irgendwas drin haben.
Das ist nicht unsere Natur, nicht die Natur der Sache des Menschen, so, dass wir andere töten.
Seh doch die ganzen MMA-Kämpfer, Bruder. Beobachte die mal richtig, wenn die kämpfen. Und MMA-Kämpfer haben auch noch einen offenen Handschuh. Nicht so einen schwachen Handschuh wie beim Boxer. Obwohl 10 Unzen stark genug sind. Aber du hast ja immer noch freie Dings. Und was die auf die Fresse kriegen, offen, Bein offen, die merken nicht. Die stehen noch da und gehen in eine Kabine.
Ist auch viel Abhärtung, glaube ich, oder?
Nein, Bruder. Drogen spielt eine Rolle.
Echt, ja?
Klar.
Echt, ja?
Na klar.
Weiß ich gar nicht. Ich bin gar nicht so in dem Thema, auch gerade im Kämpfen, gar nicht so deep drin. So.
Guck dir die Kämpfe an, Bruder. Ich meine, jetzt nimm doch mal ein MMA-Handschuh und ein normaler Boxhandschuh. Und mach
ja,
doch
selber. Ja fast gar nichts. Das ist ja fast
mach doch selber so. Nee, ist noch härter.
Mm.
Die Polsterung ist ja noch härter. So, jetzt hau dir mit Boxhandschuh eine rein und hau dir selber mit deiner eigenen Hand auch mit dem MMA-Handschuh. Und die kriegen richtig aufs Maul. Oder die würgen sich. Oder die Kicks in die Fresse. Früher haben wir auch ohne Schützer trainiert. Beim Thai-Boxen.
Hast du auch Kampfsport gemacht?
Ich komme ja vom Taekwondo und Thai-Boxen.
Mm.
Ja, also ich habe bis zum ersten Dan Taekwondo gemacht. Dann wusste ich, wo ich Türsteher war, dass Taekwondo nicht so effektiv ist für die Straße. Dann bin ich damals zu einem sehr engen Freund gegangen, Milo. Der hat eine Elite-Kickbox-Schule dort mit Thai-Boxen. Da waren richtig coole Jungs dort.
In Berlin?
Alle Jugos, ja, ja.
Ja.
Damals gab es noch diese Jugoslawien.
Ja.
Und bei ihm habe ich trainiert Thai-Boxen bis zum dritten Dan. Also das war mein Leben eigentlich. Und das ist das Einzige, was ich so im Leben aufrecht gehalten habe, war eben mein Kampfsport.
Hast du auch Wettkämpfe gemacht?
Nein, Sir. Ich wollte immer für mich machen. Also ich wollte auch meine ganze Familie, sogar unsere Mädels, haben die nur bis zur Prüfung ihre Dings gemacht, aber nie Wettkämpfe.
Krass.
Ja, ja. Anders, ich lüge dich an. Ich habe 93 Wettkämpfe mitmachen wollen als Newcomer-Tournee, also C-Klasse. Und dann hat man uns, ich finde, betrogen, weil gegen die Leute, die wir gekämpft haben, die kannten wir selber. Europameister, Weltmeister, Deutscher Meister, Berliner Meister. Und ich sage, ihr Hurensöhne, das nennt ihr C-Veranstaltung?
Wir sind Newcomer so quasi.
Exakt, ist so.
Uns hier die harten.
Das heißt, nee, die haben uns als Fallobst bedient, als Sparingspartner. Und ich habe damals einen Freund von mir gehabt, der bei mir auch trainiert hat, der Oktay Orkal, ist sehr bekannt im Boxen, sehr erfolgreicher Boxer. Den habe ich damals mitgenommen und der ist sogar Berliner Meister geworden. Nur durch sein Boxen. Ich habe ihm in der Kabine 8 Fußtritte beigebracht.
So. Und dann ist er rauf,
hat Kickboxen. Ich schwöre dir bei Gott, der hat Kickboxen, aber natürlich durch sein Boxen.
Ja klar.
Ist Berliner Meister geworden gegen einen Europameister.
Heftig.
Ist so. So, und alle meine Teams sind...
Weil das ist ja schon ein Riesenunterschied, ne? Dieses normale Boxen und dann Thai oder Kickboxen so, das ist ja schon mal ganz andere Bewegungen noch. Und so.
Also ich finde es besser als Boxen.
Echt, ja?
Ich finde
es viel einfach besser. Ein bisschen agiler ist alles, ne?
Agiler, aber auch nicht einseitig.
Aha.
Auch nicht einseitig.
Ja.
Bei dem Boxer weißt du genau, ist ein Boxer.
Ja.
Also du weißt, wie er schlägt. So, aber natürlich, wenn du von ihm getroffen wirst, bist du am Arsch.
Ja, dieses Heavyweight-Boxing geht auch immer ein bisschen, immer von Jahr zu Jahr immer ein bisschen mehr verloren, habe ich das Gefühl.
Exakt,
ne?
Ist auch so.
Es gibt nicht mehr diese Größen, es gibt nicht mehr diese Tysons.
Mit Tyson hast du recht, diese Street-Kämpfer gibt es nicht mehr. Ne? Seit die DDR aufgemacht hat, wir haben es früher immer Ostboxen genannt. Henry Maske, 1, 2, 1, 2.
Langweilig zwei. Für den Zuschauer.
Exakt, exakt. So. Und wir, ich weiß nicht, ob der Name Graziano Rocchiani dir was sagt, der ist leider verstorben. Das war, wo wir gegen Maske gekämpft haben in Dortmund und München.
Oh, Maske.
Und er war der Ur-Berliner. So. Und das war ja dieser Konkurrenzkampf. Maske, Osten,
ne?
Graziano, Rocky, Westen. Ne? Also Kampf der Ehre hieß es sogar. Und wenn du Graziano gesehen hast...
Zeit, was war das für ein Jahr?
Das war jetzt vor 2000er. Mhm. Und das war dieser Ruf eben, weil Sauerland damals hatte Graziano unter Vertrag. Dann kam dieser Henry Maske, der sozusagen... Boxen, wie heißt es? Boxen salonfähig gemacht. Fick dich, keiner hat was. Zu Rocky sind Zuhälter gegangen, zu Maske sind Schleimer gegangen. Also gehe ich lieber zu den schmutzigen Veranstaltungen. Ja, weil es ehrlich ist. Und du wirst nicht glauben, wir wollten mit einem Sarg, wollten wir in den Ring.
Also wir tragen Leichen hier raus.
Nein, damals, die Christina war das, die Frau von Rocky, die meint Ahmed, weil die... Wir waren so wütend auf Maske,
yeah.
Ne, weil er hat den Reichtum gehabt, den Ruhm und alles, obwohl er eigentlich Rockies bekommen müsste, weißt du? Und der hat es verdient gehabt. Aber der wurde ja wie einer von uns vor der Straße, ach, weggedrängt, der ist netter, der kommt dran.
Leider ist es halt so, wenn du ein bisschen aneckst und wenn du ein bisschen anders bist, was ich sehr feier, weil ich würde mir auch wünschen, dass es mehr wieder zu diesem Individualismus hinkommt, dass jeder irgendwie eigenartig ist, anders ist so. Deswegen habe ich meine Marke auch Be Unique genannt, so, weil ich möchte, dass jeder einfach so ist, wie er ist. Weißt du?
Ja, aber das Problem, was du nicht weißt, Bruder, oder was du weißt und andere nicht, genau diese möchten gerne salonfähige Menschen, die sind hinter die Kulissen schlimmer als wir beide. Mhm. So, das heißt, wir sind so, wie wir sind auf die Straße, dann sagen die Leute, ach, sind ein Idiot. Okay, sehen wir ein. Aber die, allein durch meinen Beruf sehe ich das doch täglich, du musst eher deine Leute zurückhalten, damit du nicht in Verruf kommst, weil jemand geschlagen wurde oder nicht geschlagen wurde. Aber wer angefangen hat, ist immer dein Kunde. Oder der salonfähig ist. Das ist ja das Problem. Egal, ob das jetzt Fernsehmacher sind, egal, ob das...
Ich habe genau in der Sekunde zurückgeguckt, wo die Pfeifen gekommen sind.
egal, ob das Fernsehmacher sind, egal, ob das Sportler sind, Prominente sind, weißt du? Seh bei denen hinter die Kulissen, Bruder. Die sind schmutziger als du und ich. So weit soll ich
nicht. Ich wollte dir nur das Mundstück geben.
Ach so, ich dachte, du gibst mir gerade den Schlauch.
Ey, an der Stelle können wir eigentlich mal ein cooles Intro machen.
Gerne.
Wie heißt der Laden nochmal?
069
Roof Garden. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge bei Comments Café. Heute mit dem einzig wahren Ahmad Mohammed. Was geht ab, Bro?
Yeah, was geht ab, Mann?
Alles gut?
Schön, dich zu sehen, Mann.
Ich freue mich, dass du da bist, auf jeden Fall.
Ich danke dir für die Einladung. Das freut mich sehr.
Ja, 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 ja. Nächste Folge ist am Start, meine lieben Freunde. Bevor die Folge losgeht, will ich ein paar Sachen erzählen und dir auch ein kleines Geschenk geben. Ich habe dir ein kleines Geschenk hier mitgebracht.
Endlich schenkt mir einer was.
Ich kann ja nicht mit leeren Händen kommen, Bro. So, ich habe dir einen Anzug mitgebracht.
Vielen,
einen Trainingsanzug von meiner Kollektion.
Wow.
Be Unique.
Wow.
Leider nicht mehr online erhältlich, ist schon ausverkauft. Und an der Stelle will ich auch nochmal sagen, dass ich auf der Suche nach einem Partner bin, der mit mir zusammen die Sachen weitermacht, weil mein ehemaliger Partner, wir haben uns getrennt, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Und jetzt suche ich gerade nach neuen Leuten. Also wenn ihr Bock habt, die Sachen, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, das funktioniert. Leute fragen mich heute noch, wann die Anzüge endlich wieder kommen. Also wenn einer da draußen ist mit einer geilen Marke oder einer guten Firma, die die Sachen macht, so, schreibt mich gerne an. Ich bin am Start. Genau.
Cool, Mann. Und vielen nochmal, vielen lieben Dank. Ich sehe schon an dir, die sehen richtig geil aus. Und ich bin... Leider hast du mir den falschen Anzug gegeben, weil den geileren hast du an mit Gold.
Ah, den wolltest
du
haben?
Du Arsch, du. Aber es ist nicht so schlimm.
Wegen den Größen. Aber nein, ich guck nochmal. Ich werde dir noch ein Paket bringen mit den Schuhen.
Vielen Dank.
Die könnt ihr euch auch unten in der Beschreibung bestellen. Das ist auch eine sehr geile Marke auf jeden Fall an der Stelle.
Jetzt musst du noch sagen, Laden Deichmann Leiser, oder?
069 Roofbar sind wir hier auf
jeden Fall. 060, würde ich sagen.
069 Roofbar. Kommt
aber ist
vorbei.
Geil. Ist
danke
geil
an das ganze Team, dass ihr uns hier das zur Verfügung gestellt habt. So, du machst auch selber Klamotten, gell?
Ja, ich mache meine eigenen Klamotten seit 10 Jahren, aber ich bin eher seit jetzt auf dem Markt. Aber so mehr Frauen, wenn ich ehrlich bin.
Ach echt, ja?
Mehr Frauen, fitnessmäßig wie Frauen.
Geil.
Aber kein Ausgehsachen, sondern reine Frauen. Aber mit dem Hintergrund, dass ich weiß, Frauen kaufen mehr, aber schicken leider auch mehr zurück. Und bei uns Männern ist das so, der sieht geil aus,
boom,
den behältst du an.
Passt.
Kurze Hose, egal so. T-Shirt, so. Aber
Frauen, da wird nicht viel rumgemacht, so.
Exakt. So. Und bei Frauen ist das so, ich sehe das im Sportstudio immer, wenn ich trainieren gehe, egal wo auf der Welt ich trainieren darf. Ich sehe immer Frauen, ich denke, man, gehen die auf den Ball oder gehen die jetzt zum Party oder die sind immer heiß angezogen.
Immer.
Ja.
Ich liebe Frauen.
Ja, wer liebt Frauen nicht? Aber manchmal ist es lästig, Bruder. Manchmal ist es lästig.
Ich weiß, was du meinst.
Weißt du?
Allein wie lange die teilweise brauchen, sich ready zu machen. So. Da ist nichts mit spontan mal rausgehen.
Was mir zur Zeit aufgefallen ist, wie bei Frauen, dass sie immer die gleiche Hose tragen. Einfach in den Hintern rein und alles andere spielt keine Rolle.
Der neue Scheiß, hast du gesehen?
Und das hasse ich wie die
Pest. Das mag ich auch nicht.
Nee.
Jede Frau hat jetzt mittlerweile einen geilen Arsch, weil es diese Leggings gibt, wo das so reingeht und die so ein Polster da noch drin ist.
Leider,
wie
ein
Push-Up-BH.
Das ist für mich auch ein Push-Up-BH. Und du weißt gar nicht mehr, ich meine, jeder Mann, jede Frau guckt auf einen schönen Menschen.
Ja, ich bin aber auch so, ich bin so ein Ass-Lover. Ich mag schöne...
Bravo.
Ich mag schöne Hintern von Frauen, so, weißt du? Und wenn die dann diese Leggings anhaben, das verfakt alles. Das verformt alles so, dass du nicht mehr weißt, okay... Ist das wirklich nice oder kommt es nur so rüber?
Mein Problem ist, ich habe in eine große Fitnesskette trainiert. Die sind echt sehr nett und sehr lieb. Aber irgendwann mal hast du irgendwo die Nase voll. Sagst du, nee, du willst nicht mehr angequatscht werden, du willst deine Ruhe haben. Wirklich nette Menschen. Aber manchmal hat man einen eigenen Charakter. Dann habe ich das Sportstudio gewechselt. Und genau dieses Thema war, ich sehe nur solche Frauen. Am Anfang dachte ich, okay, sehen alle trainiert aus. Ehrlich jetzt.
Also, ja, denkst du so, ne?
Ich dachte, mein Gott, die sind alle gleich.
Nein.
Und irgendwann mal ist mir aufgefallen.
Das sind die Leggings.
Jeder hat den gleichen Po. Sag mal, spinnt ihr oder was? Und das Allergeilste ist, was mir bei denen auch aufgefallen ist, jeder guckt auch im Spiegel.
Mm. Ne?
Jeder von uns ist ein bisschen, eitel. Wie nennt man das?
Eitel.
So ein bisschen eitel. Und ich sowieso der meiste von allen.
Schau.
Aber ich gucke nicht nach jedem Training nach meinem Po. Das machen die Frauen dort. Und es hat mir tatsächlich eine wunderbare Dame, die ich dort auch trainiere, wenn man sich kennengelernt hat. Ab und zu mal hat man gesagt, ey, du trainierst falsch oder gut. Oder die schauen mich immer an, wie ich trainiere. Ich trainiere wie ein Beppo, also wie ein Idiot. Athletik, also nicht nur Bankdrücken, sondern ich mache alles Zirkel. Und die denken immer, das stimmt irgendwas nicht. Der Typ ist nicht normal, der kann gar nicht trainieren. Aber irgendwo sieht mein Body trotzdem gut aus.
Ja, ja.
Und dann wirst du angesprochen. Und dann
viele unterschätzen auch diese Art von Training.
Yes, sir. Yes, sir. Und die wunderschöne Dame, die hat mich gefragt, ob ich sie auch mal trainiere und so. Ich sage ja. Aber ich glaube, das war eher so Neugier, was für Training.
Was machst du da eigentlich? Ich will auch mal reinschnuppern,
ja,
so mäßig.
Ja,
gell?
Ja.
Was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen Po-Geschichten, sorry, wenn ich dich unterbreche.
Gerne.
Die Leute wollen die Arbeit nicht mehr reinstecken.
Nein,
die wollen, dass es von heute auf morgen geil aussieht, aber die wollen nicht mehr bluten, nicht mehr schwitzen dafür. Die wollen nicht mehr die Arbeit reinstecken, weil ich sage dir, wie es ist. Ich habe schon Transformationen gesehen. Du kannst als Frau dir einen heftig knackigen Arsch antrainieren.
Bruder,
das funktioniert.
Und genau das, du hast mir das Wort genommen, weil du recht hast. Genau das ist diese Dame passiert. Ich habe sie wirklich 15 Minuten trainiert zum Warmwerden. Sie meint zu mir, ich habe sowas noch nie trainiert. Weil sie hat noch nie geschwitzt in ihr Leben, glaube ich.
Ja.
Und sie war auch am Ende. Also jede Trainingseinheit, die sie selber auch mal gemacht hatte, ja, kannte sie nicht, obwohl ich das Gleiche mit ihr trainiert habe.
Ja.
Bloß intensiver.
Anders.
Yes, sir.
So,
yes,
es,
sir.
Es gibt einfach so auch so Leute, die seit Jahren trainieren, seit Jahrzehnten trainieren. Ich trainiere jetzt auch seit 12 Jahren. Und ich biete mittlerweile auch ein Online-Coaching an, so damit ich mein Wissen weitergebe an die Jungs, die das auch erreichen wollen. So. Und es gibt einfach ein paar paar Sachen, wenn du die mal gelernt hast und verstehst, so, dann kannst du viel schneller an dein Ziel kommen, als wenn du einfach so ins Gym gehst und irgendwas machst. So. Und die meisten, die ich sehe, die gehen 2-3 Jahre trainieren und die sehen immer noch gleich aus.
Das Problem ist, du denkst selber, dass die in 2 Jahren diese Figur bekommen hat. Aber die Figur hat sie nicht gerade bekommen. Das ist eben leider das Outfit. Und sie hat mir das erzählt, um das mal auf den Punkt zu bringen mit diesem Push-Up-Po, dass viele, weil die Frau ist ja in der Kabine, die sieht ja alles, sagt sie mir tatsächlich, dass viele diesen Push-Up-Leggings anhaben. Wo ich selber überlegt habe, Achmed, du bist dumm, geschäftlich musst du auch so einen Leggings machen.
Ja, aber willst du sowas supporten, ist die Frage. Weißt du, was ich meine? Also, so, weil ich kann dir sagen, auf keinen Fall, ich möchte das nicht so. Ich möchte, dass die Frauen die Arbeit reinstecken und sich einen schönen Po aufbauen, dass der nämlich auch nackig schön aussieht.
Ja, weißt du, ich meine so? Viele Frauen leider dieses typische, früher haben wir gesagt,
es geht nicht nur um Frauen, ich glaube, die ganze Welt ist so schnelllebig geworden. Die wollen alle so schnell, auch die Jungs, die denken nach 3 Monaten Training, spritzen sich, ich kenne Leute, die holen sich irgendwie Zeug, spritzen sich das rein, damit die im Bodrum irgendwie geil aussehen für einen Urlaub und dann scheißen die wieder auf Training. Die Leute haben vergessen, dass es ein Lifestyle ist. Du musst deine Einstellung ändern, du musst dein Leben verändern in die Richtung, dass du fit bist, dass du strong bist. So. Weißt du, was ich meine? Es ist kein einfach mal kurz, ich mach das und dann sehe ich geil aus. Du musst da wirklich was reinstecken. Das ist ein Leben, das ist ein Lifestyle.
Man muss jeden Sportler respektieren, auch wenn er Schachspieler ist. Aber es ist korrekt, er muss bluten, er muss Schmerzen spüren und dann findet er auch seine Ergebnisse. Sehe zum Beispiel erfolgreiche Boxer, erfolgreiche Leichtathleten, Profifußballer, Profi-Eishockeyspieler und. Und dann gibt's die du hundertprozentig meinst, womit du recht hast. Diese, ich nenne sie immer Wochenende-Bodybuilder, die tatsächlich Richtung Sommer sich irgendwelche Anabolika-Scheiße reinpressen.
Damit die am Strand flexen können.
Dankeschön. So, und das Problem ist, die sehen nicht mal so geflext aus. Oder, verzeih mir, wenn ich jemand vielleicht nahe trete oder so, wer auch immer zuschaut, Entschuldigung. Ich bin der Meinung, du kannst nicht 12 Monate so trocken aussehen. Oder so definiert aussehen, sowas gibt es nicht. Ist meine ehrliche Meinung. Weil ich habe auch Freunde als Bodybuilder. Weil wir damals als Kampfsportler hatten kaum mit Gewicht trainiert. Gerade wenn wir im Taekwondo waren. Und ein Bodybuilder hat mich eigentlich zum Krafttraining gebracht. Warum? Weil wir immer als Kampfsportler immer diese Bückung, diese Haltung hatten. Und dann hat er mir gezeigt, wie man Rücken trainiert. Genau. Jawohl, damit du die Schulter gerade hast und so. Und er hat mir selber gesagt, dass du für diese Bühne 2 Minuten Auftritt, fast dein Leben opferst, auch mit Medikamente. Und das ist jeder seine Sache unter uns.
Jeden seins. Exakt. Ich respektiere das auch. Bravo. Aber Bravo. Man muss halt gucken, es ist ein Unterschied zwischen gut aussehen und gesund sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber du kannst die Leute nicht heilen, Bruder.
Nee.
Du, ich sagen, bitte, wir wollen euch heilen. Die sagen, verpiss dich.
Ja, ja.
Du gehörst nicht zu uns.
Ja, ja.
Deswegen
ich finde es halt gut, dass die Entwicklung da reingekommen ist, zu der Phase, wo ich auch mit Fitness, also bei mir hat alles angefangen, auch dieses ganze Social-Media-Thema so, mit Fitness, Bodybuilding so. Und es war die Phase, wo dieses Natural Bodybuilding in Deutschland angekommen ist, wo Leute halt natural sich einen gewissen Körper aufgebaut haben und nicht mehr diese Monster waren, auch nicht diese Breiten waren, die waren etwas schmaler so, aber sahen trotzdem geil aus. Correct. Und was ich daran gut fand, ist, dass die jungen Leute dann auch Leute hatten, zu denen sie aufschauen können, was auch erreichbar ist. Bravo. Weißt du, wie ich meine? Weil diese ganzen Monster sind nicht erreichbar. Ich habe mich selbst von denen motivieren lassen. Ich ziehe mir auch viele Bodybuilder rein und ich respektiere die auch krass.
Weißt du, die trainieren auch hart. Also bei
die trainieren Respekt, auch hart, bei auch allem bei Respekt. Allem, was die sich geben oder nicht geben. Du musst immer noch den Pain und die Arbeit trotzdem reinstecken.
So. Exakt.
Aber für einen 15-Jährigen ist es halt geil, wenn er zu jemandem hochschauen kann, wo man sieht, okay, das ist auch erreichbar, weißt du?
Nein, die 15-Jährigen Bruder haben nicht die Geduld, die du und ich haben. Mm. Also wir wissen, dass wir vielleicht ein Jahr brauchen mit Diäten. Also ich selber, mein eigener Beispiel, im Winter habe ich mindestens 5-6 Kilo mehr als im Sommer. Aber ich mache das aus diesen Gründen, weil ich jeden Mist esse, à la McDonald's bis zum geht nicht mehr.
Echt, ja?
Ja, so. Obwohl jetzt nur noch Pommes seit 2-3 Jahren, weil ich Vegetarier bin.
Ach, krass.
Ja.
Ich bin vegan.
Cool. Vegan, Mann, das, weil du isst gar nichts, Mann.
Ah, doch schon. Ich esse Pflanzen, Bro. Ich bin Gorilla.
Nein, und die zum Beispiel, sage ich mir, die 6 Kilo, die ich im Winter zugenommen habe, brauche ich für den Sommer, um mich zu motivieren. Etwas abzunehmen. Ich dehne sehr oft.
Ist auch ein bisschen Natur der Sache, glaube ich. Der Mensch ist auch im Winter, wenn kalt ist und so, ist glaube ich cool, wenn du ein bisschen mehr Fett hast und so. Es tut deinem Körper auch besser, weißt du?
Ich mache es als Motivation für mich selbst.
Ach echt, ja? Weil ich kann das nicht. Weil ich gucke eigentlich, also ich habe das früher mal gemacht. Zu meinen Bodybuilding-Zeiten habe ich immer Massephase gemacht im Winter und im Sommer dann Diät. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich mich in meinem Körper wohler fühle, wenn ich das ganze Jahr über ein bisschen dünner bin.
Natürlich.
So, das fühlt sich einfach für mich besser an, weil ich werde dann schwerfällig, krieg Schmerzen und so, wenn ich ein bisschen zu viel Gewicht
drauf habe. Ich weiß, was du meinst, aber ich rede von mir, dass ich sage,
ja,
so,
du sagst, als Motivation
so versuche ich mich zu motivieren, tatsächlich. Jetzt habe ich 6 Kilo wieder drauf, jetzt musst du zeigen, dass du Geduld hast, um diese 6 Kilo wieder abzunehmen.
Ja.
Und das brauche ich auch in meinem Beruf. Ich muss genauso drahtig sein wie du, weil mein Beruf jetzt zum Beispiel viele oder die 90% meiner Klamotten sind maßgeschneidert.
Mm.
Warum? Weil es geht nicht oben breit, unten dünn.
Schmale Taille, dies, ja, das, breites Kreuz.
Also zahle ich viel Geld leider, um meine Klamotten zu schneidern.
Das hatte ich mal eine echt Geschäftsidee, Alter. Wenn man mal so feine Sachen für Bodybuilder machen würde, so. Für genau diese Menschen, weißt du? Dass man mal wirklich eine Kollektion macht, so, die genau abgestimmt sind auf breites Kreuz, schmale Taille.
Kannst du gar nicht.
Weil jeder individuell ist, ja, ne? Der eine hat längere Beine, der andere hat dies, der andere hat das. So.
Kannst du ehrlich,
schwer,
kannst
musst
du
schon Maß machen. Ne? Ja,
ich hatte früher 110 Kilo und unten habe ich 56 gebraucht, oben 60. Also ich konnte nie Anzüge kaufen. So habe ich gesagt, ach, alles klar, Alter, werde dünner. Interessanter und noch dazu musst du nicht viel Maß schneidern.
Yeah.
Und tatsächlich fast alle meine Anzüge zu 90% sind maßgeschneidert.
Krass.
Jo.
Was ich nochmal jetzt hier sagen wollte ist,
ja, Mann.
Ich hab dich, wie das ganze Thema hier überhaupt zustande gekommen ist, so, ne? Dass ich gesagt habe, ey, lass uns mal einen Talk machen, so. Ich hab dich auf Social Media entdeckt, so. Ein bisschen so rumgescrollt und dann habe ich bei Reels ein Video gesehen von dir, ne? Wo du so ein bisschen was erzählt hast, so. Und dann dachte ich mir, ey, was ist das denn für ein krasser Typ, ey? Wirklich, deine Ausstrahlung, die kommt wirklich durch den Bildschirm auch durch.
Und dann hast du mich gesehen und gesagt, ach du Scheiße, was ist das für ein Idiot?
Nee, für mich bist du echt, du hast echt eine krasse Ausstrahlung. Das will ich dir mal hier wirklich von Auge zu Auge sagen. Du hast echt eine krasse Ausstrahlung so. Also meiner Meinung nach könntest du auch Hollywood-Schauspieler sein. Doch, jetzt mal, lass mich mal erzählen, wie ich das denke so.
Du berührst mich, ich bin ehrlich, du berührst mich gerade, weil ich hab's im Leben schwer, Bruder. Ich hab's im Leben schwer, genauso wie du auch. Mein ganzes Leben ist eigentlich so, dass man mir es fast nicht glaubt. Auch deswegen bin ich anders. Deswegen bin ich auf diese Idee gekommen, dass mit meinem Team, dass ich sage, ich erzähle nur meins. Ich erzähle meine Geschichten, ich erzähle meine Arbeit. Und ich erzähle nur oberflächlich von meiner Arbeit. Also natürlich nie im Leben tiefer, wo ich Menschen schaden möchte. Kann ich nicht. Ich habe zu großen Charakter. Egal ob Feind oder nicht Feind, in meinen Augen habe ich nicht das Recht, Leute anzuscheißen. So was macht man nicht. Das ist die Wahrheit, Bro. Und so kamen wir auf die Idee zu sagen, Ahmed, rede nur noch über deinen Job. Interessiert die Leute nicht, scheiß drauf. Und ich bin ehrlich zu dir, ich wollte so ein bisschen auch den Leuten zeigen, ey, mich gibt es doch auch, Jungs. Mädels, mich gibt es auch. Geschäftsleute, mich gibt es auch. Freunde, mich gibt es auch. Ich bin für mich selber, das klingt ein bisschen doof oder bemitleidend, ich bin für mich der einsamste Mensch der Welt. So, warum? Ich habe Angst vor Gesellschaft. Ich habe Angst vor Gesellschaft. Ich habe Angst von vielen Menschen. Ich habe Angst von Leuten, weil ich habe vielen Leuten in meinem Leben geholfen und ich hoffe, diese Leute schauen auch zu. Die würden es nie zugeben. Ich habe denen die Ehe gerettet, die Mieten gerettet, Kredite gegeben. Und nie im Leben geben sie das zurück. Früher, weißt du, wenn ich mit meiner Frau über gewisse Dinge gesprochen habe, über von wegen Geschäfte laufen scheiße, Geld ist zurzeit knapp. Weißt du, was sie mir sagt? Ahmed, geh doch mal bitte deine Schulden eintreiben. Du könntest jetzt ein Haus bauen damit. So, und dann sage ich zu ihr, soll ich sterben oder im Knast landen? So. Also sage ich mir, egal, das, was du getan hast, hast du getan, nicht weil du gezwungen worden bist, weil du freiwillig das gemacht hast.
Und so sind Gott ist oben.
Amen. Und so bin ich auf diese Idee mit den Videos. Ich war gar nicht aktuell, das wirst du gesehen haben. Ich war nie aktuell.
Du bist mir einfach so auf den Schirm gekommen. Auf einmal warst du da so.
Ja, Bruder, aber erst vor 4 Monaten.
Ja, gell?
Mich gab's gar nichts im Internet.
Mm.
Also Ahmed Mohammed gab's nicht
und im
Internet.
Ich habe sofort was gespürt irgendwie.
Das ist süß.
Wo ich dich gesehen habe, ich habe sofort was gespürt so. Und ich habe mir gesagt, ich mache dieses Format schon lange. Ich habe auch schon zwischendrin längere Pausen auch gemacht. Und ich habe früher eigentlich nur im Rap-Bereich die Interviews gemacht, okay, so, die Talks gemacht. Okay. Ich nenne es eher Talks, weil wir reden hier, genau, auf Augenhöhe.
Genau,
so.
Genau. Du hast wunderbare Charakterien interviewt, alle Menschen, die so wie du und ich sind. Aber warum ich zugesagt habe, ist, ich muss gestehen, wegen dir. Nicht wegen deinen Kameras, nicht wegen... Du warst sofort lieb, nett. Du warst auch ein Mensch, der mir auch gesagt hat, auch wenn ich absagen würde, du würdest trotzdem mit mir Kaffee trinken gehen.
So.
Und solche Menschen brauchen wir. Weil ich bin erfolgreich in meinem Beruf. Ich reise um die Welt. Viele Menschen, egal wie reich oder arm die sind, vertrauen mir ihre Leben, ihre Schmuck, ihre Kinder, ihre Gesellschaften, ihre Immobilien an. Und die sind für mich wie Familie. Also bist du aber privat abgefuckter, einsamer Kerl. Ich schlafe alleine im Hotel, du bist alleine unterwegs, du gehst nirgendwo weg. Also mein Tag, jeder denkt, mein Gott, der erlebt so viele Dinge im Leben. Aber ich sage, Moment, ich erlebe meinen Beruf, ja. Aber mein Privatleben ist morgens um 6 beim Sport, 9 Uhr vielleicht Büro, dann Termine nachgehen, Nachmittag Kleinigkeit essen, dann wieder zum Sport und dann abends 20 Uhr zu Hause und schlafen. Was ist das für ein Leben? Eigentlich zum Kotzen. So, aber ich will das Leben, damit ich habe ja 15 Jahre Tür gemacht. So, aber komischerweise ist alles noch gleich geblieben. Nur die Menschen haben sich verändert, sind älter geworden. Aber ich will diese Gesellschaft nicht. Ich will diese Alkohol nicht. Ich will diese Drogen nicht. Ich will diese ganzen Menschen, die ich erlebt habe, Freunde von mir, haben sich erschossen, weil die unter Drogen waren. Freunde von mir haben sich kaputt gemacht, weil sie Alkohol getrunken haben. Auftraggeber von mir, die habe ich, wir reden von Millionäre, Bruder. Ich habe die ins Bett getragen. Ich bin nur sein Personenschützer. Ich trage die ins Bett, ziehe die aus wie ein Vater, damit die, und habe einen Eimer, damit die sich vollkotzen. Und das ist für mich Beweis genug zu sagen, gut, dass du sowas nicht berührst. Obwohl viele denken, ich nehme etwas. Oder viele denken, das Geile ist damals meine eigene Freunde.
Gab es bei dir irgendwie einen Schlüsselmoment oder so?
Es gab Schlüsselmomente,
waren. Ich ändere das jetzt, ich möchte nicht mehr damit zu viel zu tun haben.
Nein, Bruder.
Ich möchte den guten Weg, den geraden Weg gehen.
Nein, so. Ich war immer arrogant. Das heißt, was du gemacht hast, habe ich nie gemacht. Hättest du es nicht gemacht, vielleicht hätte ich es gemacht. Deswegen meine ich ja, alle meine Freunde haben leider Nase genommen, zu viel Alkohol getrunken. Geschäftspartner von mir, Stars von mir, die ich betreut habe, haben mich sogar gefragt, ob ich sowas besorge. Ich habe sogar Aufträge verloren, weil ich keinen Drogen besorgen wollte. So. Aber ich sehe doch, wie kaputt die dran gehen. Ich sag dir doch gerade, ein Freund von mir hat sich erschossen, hat erstmal seinen Hund und sich vor seiner eigenen Freundin damals erschossen. So, ein anderer, Alkohol, Kokain, Selbstmord begann, weil seine Frau gegangen ist. Ich habe gesehen, wie arm die dran sind. Viele Prominente, die sind am Arsch, die sind zu. Voll. So, voll. Deswegen beschreibe ich dir ja. Ich bringe den ins Bett, ich bringe einen Mann, der 50 Millionen auf dem Konto hat, wie ein kleines Kind ins Bett, damit er in einmal kotzen kann.
Und das ist das, was auch so eine Art Message von mir ist, dass die Leute verstehen, dass Geld nicht gleich Glück ist und dass Fame auch nicht gleich Glück ist. Weil die Menschen, die auf Instagram vielleicht geil aussehen, geile Sachen erleben, genau im Hintergrund solche Geschichten rauskommen. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Und die Menschen haben vergessen, dass dieses Fame und dieses Jagen nach Geld, dass das nicht alles ist, so, weißt du? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen mehr wieder dahin zurückkommen, dass sie auf ihr Herz hören, beziehungsweise ihre Bestimmung finden.
Nein,
so.
Bruder, dann bist Weil du nicht falsch.
Ich sage, es gibt jeder Mensch auf der Welt ist einzigartig und jeder Mensch hat von Gott ein Geschenk bekommen. Und das ist die größte Challenge in deinem Leben, dieses Geschenk zu finden.
Aber genau dieses
und das
Geschenk
zu leben,
wirst so, du nie so. Bekommen. Nie. Wen willst du jetzt mal bitte aufwachen lassen? Niemand.
Ich merke aber, ich mache gerade viel so, genau diese Sachen erzähle ich auf TikTok zum Beispiel, mache ich nur noch Videos, die in diese Richtung gerade gehen, wo ich versuche, Menschen mitzugeben, dass die wieder anfangen sollen, Menschen zu werden, weißt du? Weil ich habe das Gefühl, die meisten Menschen, die hier so draußen sind, sind disconnected von dem, was wir eigentlich sind, so.
Weißt du, Bruder?
Und da, ich glaube schon, dass es, wenn es wieder richtige Vorbilder gibt und richtige Leute, zu denen man aufschauen kann und diesen Menschen auch zuhört, dass man ganz viele, gerade Jugendliche, auf die richtige Seite holen kann, weißt du? Und das ist auch für mich eine Aufgabe.
Und genau das, was du machst, ist mir aufgefallen, seit ich selber im Internet bin. Dass du viele Jugendliche, die dich anschreiben. Heute schreibt mir einer, meine Familie schlägt meine Schwester, was soll ich tun? Guck mal, ich hab schon wieder Gänsehaut. Und die Leute, Ahmed, deine Videos inspirieren mich. Ahmed, was soll ich tun? Ahmed, ich habe Schwierigkeiten in der Schule. Du fällst unbewusst in ein Loch, wo du sagst, Scheiße, was hast du getan? Ist es richtig, was du getan hast oder falsch? Weil genau das, was du sagst, wollen die Leute, dass du sie auf den richtigen Weg weist.
Komm, ich nehme dir den Anzug erstmal ab, oder?
Dankeschön.
Nicht, dass du den die ganze Zeit da so liegen hast.
Aber wer, du nimmst ihn weg, oder so?
Nein. Ja, guck mal, weißt du, wo es für mich schon anfängt? Für mich fängt es halt auch in der Schule an, so, weißt du? da wird einem ja gar nicht beigebracht, dass jeder Mensch besonders ist, sondern es wird einem ja beigebracht, dass alle gleich sind. Jeder muss dieselbe Arbeit schreiben, jeder muss gleich ruhig sein, jeder muss gleich funktionieren. Aber jeder Mensch ist doch individuell. Der eine kann nicht sich so gut konzentrieren. Der eine muss vielleicht zwischendurch sich mal bewegen, ein bisschen Sport machen. Der ist ein aktiverer Mensch so. Und es müsste meiner Meinung nach ein Fach in der Schule geben, was heißt, wer bin ich?
Ja,
wo Mentoren, dieses Mentor-Ding, dieses Mentor-Schüler-Ding, das gibt es ja gar nicht mehr richtig. Aber wo Mentoren dir beibringen, dich selbst zu finden.
Also ich war so, früher
was,
so ein
was
Mentor.
Sind deine, was sind deine... Warum bist du speziell? Weißt du, du bist auch ein spezieller Typ. Das habe ich sofort gesehen an dir. Alleine wie du aussiehst, deine Ausstrahlung, wie du läufst, deine
Haare. Alter, alles. Den 100 Euro gebe ich dir später. Jetzt reicht es, reicht
nee, aber. Ich halte damit nicht zurück, weil ich bin ein echter Mensch noch und ich will das nicht zurückhalten. Und ich will auch nicht so sein wie die meisten in Deutschland, dass die denken, wenn die anderen Menschen sagen, wie sie sie fühlen und wie sie sie sehen, dass sie sich selber damit klein machen. So.
Weißt du?
Weil es stimmt nicht.
Ich bin ehrlich zu dir, ich war früher dieser Mentor. Habe ich früher freiwillig gemacht. Schulen haben mich angerufen, ob ich, immer wir als Ausländer leider, die Mist gebaut haben. Ich habe ein Jahr lang unterrichtet, aber natürlich Sport, das, was ich beherrsche. Und es waren mindestens 100 Kinder täglich. So. Und nach einem Jahr habe ich selber die Nase voll gehabt, muss ich zugeben, weil ich war nur noch in der Mitte zwischen Lehrer und Schüler. Das heißt, dass die Lehrer sogar zu mir kommen und sagen, ey, der und der, der Ali oder der Ahmed oder was weiß ich, Leon, die bauen Scheiße. Mach doch mal was. So, weil, jetzt kommt das Weil. Polizisten glauben dir nicht. Die glauben dir, weil du einer von denen bist. So, was ist das jetzt? Ist es jetzt Erniedrigung? Oder ist es Vorbild? Oder ist es, weil du Landsmann von denen bist? So, dann sage ich mir irgendwann mal, Kinder, nach einem Jahr habe ich gesagt, Kinder, sorry, ich habe es auch übrigens ehrenamtlich
gemacht. Aber keiner, der nicht daherkommt, wo du herkommst, kann dir sagen, was du kannst.
Nein, nein.
Das geht nur, wenn die hören nur auf dich.
Ich will ja damit, genau das war's. Genau das war's, genau. Die hören auf dich und auf mich. Aber das Problem ist, wir beide sind nicht alleine. Wir beide sind nicht alleine. Guck mal, wie groß Deutschland ist. Zwischen 83 Millionen Menschen, glaube ich. Und nur wir beide sind die auf der...
Also es gibt noch ein paar andere, aber wir müssen zusammenhalten.
Geht aber nicht. Mein Arsch ist mir wichtiger als deine. Wir beide. Weil wir intelligent sind, weil wir Straßenkinder sind. Deswegen viele Menschen, wenn die mich irgendwas fragen, sage ich, warum ich mein Wort halte. Weil ich ein Straßenjunge bin. Weil ich, klingt jetzt doof, ich bin kriminell, sage ich. Wie kriminell? Kriminelle halten eher ihr Wort als Verträge. Und das ist mein Untergang, wo mein eigener Bruder mir sagt, dein Herz bringt dich um eines Tages. Weil, egal wie wütend ich auf dich bin, wenn du einmal sagst, bitte hilf mir, ich sag nicht mal nein. So, und solche Menschen wie dich und mich sind leider wenige. Genau diese Verzweiflung, genau die Verzweiflung mit mir auch. Wir können die Menschen nicht alle helfen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel.
Aber wir können was tun. Da bist du meiner Meinung auch.
Ich hoffe, hundertprozentig bin ich deiner
Meinung. Sonst würdest du das nicht machen,
jede auch in die Öffentlichkeit Hilfe gehen. Bin ich dabei.
Ja.
Jede Hilfe. Aber das Problem ist, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, finanzielle Hilfe, wenn du nur 100 Euro hast, wie willst du 1.000 ausgeben? So, ich will jetzt, ich kann dir auch Bilder zeigen, ich will Großkotz nicht machen. Ich helfe ein armes Land seit ich denken kann. Seit Jahren helfe ich ein armes Land. Wir haben eine Moschee gebaut dort. Ja, ich zeig dir nachher, ich will es dir nicht erwähnen bewusst, damit nicht jeder denkt, Großkotz, weil die Menschen mir leid tun bis zum Gehtnichtmehr. Und das sind nicht mal meine Landsleute, die ich helfe übrigens. Das sind nicht meine Landsleute. Keine Arabische oder Libanesen oder Kurden oder so, Türken. Es sind Menschen, die schon immer gelitten haben. Und jeder Mensch müsste diese Leute, egal in welchem Bereich, helfen. Das tun die nicht. So. Jetzt bin ich vielleicht politisch, aber jetzt, wo es in der Ukraine Krieg ist, jeder steckt die Ukrainer Geld in den Arsch. Und damit bin ich nicht einverstanden. So, und jetzt den anderen Beispiel, Internet, Bruder. Sehe bitte die Frauen, wir alle lieben
kurz,
Frauen.
Lass uns kurz dabei bleiben, weil gerne. Ich glaube, das könnte man sonst falsch verstehen.
Gerne.
Dass du nochmal das genau erzählst, warum du da nicht mit einverstanden bist. Oder was dich, daran stört, sag ich mal.
Kann ich dir sagen. Es stört mich... Weil die anderen Menschen aus unseren Ländern, ich sag mal bewusst Syrien, Kurdistan, Palästina, wo auch immer,
Afrika,
Jugoslawen, Bosnien, arme, jeder dieser Menschen, die leiden heute noch. 365 Tage haben sie immer gelitten. Und diese Europäer, nenne ich das mal, oder dieser Westen, nenne ich mal, interessiert uns nicht. Wir haben mal geholfen. Aber jetzt ist ein Nachbarland so ein bisschen aua, aua. Die sind selber korrupt bis zum Gehtnichtmehr.
Die sind reicher übrigens als wir. Und da kommt irgendein Präsident und befehlt und sagt, ihr müsst uns das geben, das geben, das geben. Und deswegen bin ich nicht damit einverstanden, dass jeder diese Nachbarn in den Arsch kriegt, dass du und ich und unsere Familien Kälte spüren müssen, Geld verlieren müssen, nur damit es denen besser geht. Und komischerweise, die gleiche Masche bei den Ukrainern ist so, der Deutsche, der die Ukrainer hilft, die sind Kinder, arme Kinder und Frauen, die leiden. Da gibt es andere Länder, die leiden nach wie vor.
Ja, das ist auch eine Sache, wo ich auch auf der Straße so, wenn ich so rumgehe auf der Straße, beim Barbershop hatten wir letztens auch dieses Thema so. Ich habe diese Gespräche in letzter Zeit öfters so, weil ich glaube, diese Situation vielen Menschen auch bewusst gemacht hat, dass Mensch nicht Mensch ist, sondern dass geteilt wird. Und es gab ja auch in der Anfangszeit von dieser Krise diese BBC-Reporter etc. pp., die dann auch in der Öffentlichkeit richtig gesagt haben, mir tut es weh, dass weiße Blonde, die so aussehen wie wir, gerade flüchten müssen etc. pp. Und genauso habe ich auch Stories gesehen, wo schwarze Ukrainer flüchten wollten und nicht in die Züge reingelassen wurden. Und das sind halt Bilder und Sachen, die, glaube ich, vielen Menschen bewusst gemacht haben, dass Mensch nicht Mensch ist.
Unterbrech dich mal. Das ist das, was ich mache seit mehreren Jahren.
Ich habe es schon gespürt.
Verstehst du, Bruder? Und das tut mir immer noch weh, wenn ich das sehe. Versteh mich nicht falsch. Und das ist meine Pflicht zu tun. Deswegen habe ich betont, nicht meinen Landsleuten. Die sind noch viel schlimmer dran als alles andere, Bruder. So, weil die haben keinen Strom, die haben kein Wasser, die haben nichts. Aber einer, dem es gut geht, der mit einem Porsche fährt, übrigens Porsche, mit Range Rover, mit Cayenne, geht trotzdem zum Sozialamt und holt sich Geld. Warum? Weil hinten das Kennzeichen blau-gelb ist. Alter, leck mich am Arsch.
Und ich will dazu aber trotzdem auch nochmal sagen, dass es für mich ist Mensch Mensch. Für mich ist egal, wer Leid gerade hat, dem muss geholfen werden.
Dankeschön.
Aber bitte gleichermaßen.
Dankeschön.
Bitte lass es nicht so, weißt du, das hat vielen Leuten bewusst gemacht, vielen Kennex, die hier in Deutschland schon lange leben, schwarze Brüder, die hier schon lange leben, die hierher gekommen sind, nicht arbeiten dürfen,
Dankeschön.
Keine Sozialhilfe bekommen, in irgendwelche Lager reingesteckt werden und nicht geholfen wird. So. Das hat gezeigt, dass die einfach anders behandelt werden. So. Und das ist einfach traurig.
Noch ein Deutscher geht nicht. Und noch das größte Problem ist, weißt du, dass sie dir auch sagen, nee, sowas darfst du nicht sagen. Das ist ungerecht, was du sagst. Und weißt du was? Genau das hier habe ich mit einer Pressetante gesprochen, weil sie einen Bericht über mich bringen wollte. Da habe ich gesagt, unter einer Bedingung, das muss gezeigt werden. Nee, das ist nicht interessant, ich schwöre dir bei Gott. Da sage ich aber, das andere warum? Das sind unsere Nachbarn.
Das ist politisch.
So, ey, mir ist egal, ob ich das gehasst werde oder nicht, egal wer zuhört. Danke, Bruder. Ich soll gehasst werden, interessiert mich nicht. Das ist die Wahrheit. Weil, weißt du, ich bin ein Betroffener übrigens. Ich bin ein Betroffener, der nicht arbeiten dürfte. Der mit seiner Mutter und 8 anderen Geschwistern in einem Laden von 20 Quadratmeter gewohnt hat. Mit Außentoilette und Ofenheizung. Ich bin einer von diesen.
Und die wundern sich, warum sich da eine Parallelgesellschaft bildet, weißt du? Warum die Leute sich zusammentun und irgendwie gucken, dass sie irgendwie Geld machen, weil sie nicht arbeiten dürfen. So. Die haben das selber zu verantworten, dass das so krass geworden ist, auch mit den arabischen Großfamilien, wo sie jetzt drauf rumhacken in den Medien. Aber ihr seid doch mitverantwortlich. Man muss halt immer den Ursprung sehen, weißt du, wie ich meine? Und das vergessen viele Menschen.
Auch mit dieser arabischen Großfamilie, das ist eine reine Lüge, Mann.
Ich weiß.
Das ist eine reine Lüge.
Ich
sag dir ein Beispiel. Angeblich haben sie Familienmitglieder 72 Häuser genommen haben. Warum erwähnen die nie Namen dieser Häuser? Oder nie, wenn die Häuser gehören? Die nennen ein einziges Haus, was die haben. Mehr nicht.
Und die nehmen ein Beispiel, wo einer mal vielleicht aus der Familie mit dem Nachnamen Scheiße gebaut hat. Wie viele Menschen kenne ich auch? Ich war in Berlin 3 Jahre so. Ja. Die den gleichen Nachnamen tragen wie die Leute, die in den Medien an Pranger gestellt werden, aber richtig gute Männer sind so.
Richtig.
Die einen geraden Weg gehen wollen, die einen normalen Job haben wollen, die Entertainer sein wollen oder was auch immer. Und die kriegen dann die Chance nicht mehr, weil die diesen Nachnamen tragen. So,
so, und ich sag dir was anderes. Vor kurzem habe ich mit einem sehr guten Freund ein Foto gemacht. Mhm. Ein ganz normales Foto. Mhm. Und ich habe von meinem Arbeitgeber eine Drohung bekommen. Wenn ich nochmal irgendwo mit ihm zu sehen bin, werde ich gekündigt. Und ich hab ihm klipp und klar gesagt. Erstmal, ich habe so typisch deutsch gespielt. Solange einer nicht verurteilt ist, gilt immer die Unschuldvermutung. Außerdem, mein Chef, bei allem Respekt zu dir, seit ich Kind mit ihm bin ich befreundet und ich stehe zu ihm. Ich schwöre dir bei Gott, mich hat man gedroht, meinen Job zu verlieren. So.
Wie traurig.
Sein Cousin hat ein Interview gegeben bei uns im Bezirksamt Neukölln. Die Ministerin dort hat das Video löschen lassen, weil er Cousin ist von einem Namen, der sehr bekannt ist.
So, also wo ist die Gerechtigkeit? Und ich sag dir nochmal, ich bin gebranntes Kind. Ich war auf der Straße. Ich bin auch verhaftet worden mit SEK. Ich bin auf den Boden geschmissen worden. Mit meiner damaligen Frau, die schwanger war, wurde geschlagen. Keiner erwähnt sowas, Bruder. Keiner erwähnt sowas. Dann wundern die sich, warum du aggressiv bist, warum Leute schlägst oder ganz einfach, warum du Komplexe bekommst und. Ja. Andere Geschichte.
Die Menschen vergessen den Ursprung von der Scheiße.
Sowieso. Nee, interessiert dich nicht.
Nee.
Interessiert dich nicht. Du hast den Namen, Ende.
Fertig.
Schublade, das war's.
So.
Wir beide laufen hier auf die Straße. Wir laufen auf die Straße. Glaub mir, die Leute machen so den Weg frei. Warum? Wir sind bestimmt Kriminelle. Normal. Lass doch zwei Kriminelle, weiße, blonde, mit Anzug rumlaufen. Jeder denkt, es ist ein Geschäftsmann. Ich hab's erlebt.
Lass doch mal zwei Politiker laufen.
Whatever.
Die sind mehr Kriminelle als jeder Kriminelle von der Straße.
Über Kriminelle, Politiker, Schauspieler, Models, Sänger, kann ich dir Lieder schreiben, mein Bruder?
Hau mal eine Story raus.
So, niemals.
Hau mal eine Story
niemals,
raus.
Niemals, Bruder. Nein, weil hier geht's um mich selbst. Ich hab Charakter.
Ja, klar.
Ich hab Charakter, weil diese Leute sollen nicht so tun, als ob. Und jetzt kommt der geilste Spruch, wenn einer von denen besoffen ist. Weißt du, was sie mir sagen? Ach, Ahmed, du bist einer von uns. Ach so?
Jetzt, ja?
Nach dem Motto, scheiß Leon, scheiß Ahmed und Ali, wie die heißen. Aber du bist einer von uns. So, was soll ich dir erzählen? Und dennoch vertrauen die, die eigentlich uns hassen, uns. Das ist der Widerspruch.
Weil die, weißt du aber warum? Weil die halt bei dir, weiß ich auch, so deine Augen. Man kann sehen, was du für ein Mensch bist. So. Weißt du, was ich meine? Und dann merken wieder Leute so, okay, krass, der ist ein guter Mensch. So. Dann kommen manche Leute merken dann wieder, okay, das ist egal, was der für eine Hautfarbe hat, egal, was der für einen Background hat,
sei doch
ist ein guter, gerader Mensch.
Natürlich. So. Sei doch nur gerecht.
So.
Sei doch nur gerecht, glaub mir bitte.
So.
Sei doch nur, egal wer du bist,
so.
Sei gerecht.
Ja.
Hilfe einen Armen, aber hilfe auch einen Reichen. Ist doch egal.
So.
Jeder, der fällt, den musst du hochheben. Und du darfst nicht sagen, ich erwarte von ihm Danke und ich erwarte von ihm Danke. Nein. Du musst beide hochhelfen und nicht sagen, die sollen Danke sagen und geh deinen Weg. So denke ich aber. Ich sag dir doch, so viel Messer, wie ich im Rücken habe, so viel Platz gibt's gar nicht. Und alle Menschen, die um mich herum sind, nicht nur Deutsche, Europäer, auch Ausländer, auch Landsleute, auch Verwandte. Fakt ist, ich traue niemanden. Kennst du das, wenn du sagst, du gehst auf Toilette pinkeln, ich traue nicht mehr meinen Arsch?
Habe ich noch nie gehört.
Und das ist die Wahrheit. Weil du deinen Arsch nicht siehst, Bruder. Wenn du pinkelst, siehst du deinen Hintern nicht. Also vertraust du nicht die hinter dir sind. Und das ist die Wahrheit. Weißt du? Früher wusstest du, okay, wir gehen jetzt eine Schlägerei machen, geil, macht Spaß, Rücken an Rücken und los geht es. Mann, für uns war es sogar richtig cool, weil wir selber geblutet haben, auf die Fresse bekommen haben, wir haben was erreicht, sinngemäß. Aber heute ist nur noch eine Pissgesellschaft.
Werte gehen verloren, wir werden immer schwächer. Oh. Wir werden immer schwächer. Und ich glaube, wir gehen auf harte Zeiten zu. Und dieses Land braucht harte Männer, Dicker. Wir brauchen wieder Menschen.
Darf ich dir
mit
sagen,
Werten, mit Herz. So, weißt du, was ich meine?
Du wirst gezwungen. Du wirst gezwungen, auf den Boden zu gehen. Ich sag dir selber mal was. Stell dir mal vor, ich stell was an. Weißt du, was ich alles verliere, Bruder? Ich verliere alles. Weil mein Gewerbe ist mit Lizenzen verbunden. Nicht Gewerbe. Mit Lizenzen verbunden, was ich tue. Ich würde alles verlieren.
Verlierst direkt deine Lizenz?
Alles. Ich bin von heute auf morgen arbeitslos. Und niemand schaut mich an. Ich sag, deswegen habe ich dir ein Beispiel gegeben.
Ja.
Mein Arbeit- oder Auftraggeber sieht mich mit einem Namen, der überhaupt bekannt ist, immer in der Zeitung zu sehen ist. Mach das nochmal und du fliegst. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich meine, Al Capone war früher auch in gewisse Gesellschaften. Mafia waren im Weißen Haus, also bei allem Respekt. So. Und ich selber sage mir, so wie du behandelt werden möchtest, behandeln gegenüber. Und das ist die Wahrheit.
Real talk.
Weißt du, und das ist die Wahrheit. Und diese Mediengesellschaft, Bruder, ist für mich Internet, ist für mich der größte Puff der Welt. Davon abgesehen. Und gewisse Leute wundern sich, warum du die so auf dieses Niveau reduzierst. Alle wollen gleich aussehen, ob es Männer oder Frauen. So. Und das tut weh.
Individualismus geht verloren.
Du weißt doch nicht, was falsch und was richtig ist. Jetzt siehst du jemanden, ich sag mal, verzeih mir, wenn ich sage, eine tolle Frau, wo du denkst, ach, guck, wie die aussieht, bla bla bla. Kann auch eine ganz anständige sein. Aber im Internet will sie aussehen wie einer von vielen. Und das tut weh, Bruder. Und das tut weh. Wir sind nicht mehr wir.
Mmh.
Wir sind nicht mehr wir. Mmh. Bitte, Leon, bei allem Respekt, wir sind nicht mehr wir.
Du redest gerade meine Worte, Bruder. Du redest mir aus der Seele, so, weißt du, was ich meine? Ich find's schön, dass wir heute uns hier getroffen haben, Bro.
Das ist die Wahrheit, weißt du? Ich bin der Menschenfeind Nummer 1. Weil ich mag keine Menschen.
Weil du gesehen hast, wie sie sind.
weil ich so viel Messer im Rücken habe.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin sehr jung, sehr, sehr jung.
Erzähl mal.
Ich bin 55.
55?
Ja. Yeah.
Krass. Geil, Alter. Du strahlst wie ein 30-Jähriger.
Ja, gut. Naja, gut, ich bin insofern gesund, weil ich sage mir, wenn ich irgendwo Falten habe, ich bin auch dazu, wo ich sage, ich gehe mal Botox machen und so, ich würde dazu stehen. Aber noch nicht, noch nicht, noch nicht. Komm, noch. Noch nicht. Noch nicht.
Dass du auf den vegetarischen Weg eingeschlagen hast, so, weißt du, was ich meine? Finde ich gut. Das ist auch gut für die Gesundheit.
Ja, ich habe
gut für deinen Körper, für deine Haut.
Ich habe Fleisch gegessen, Bruder. Ich habe immer Weißfleisch gegessen. Ich habe immer, wie soll ich es erklären? Ja, das meinte ich ja. Ich wollte immer anders sein als andere. Total anders.
Also, du wolltest einfach du sein, du wolltest dich finden. Du wolltest dich nicht anpassen, so wie alle sind.
Exakt.
Und das ist das Wichtigste.
Exakt.
Na ja, das ist das Wichtigste und das motiviert andere Menschen auch so zu sein, wie sie sind. Und deswegen will ich auch genau diese Menschen hier vor die Kamera in mein Format Komm ins Café reinholen, weil ich die Menschen da wieder anregen möchte. So seid einfach ihr selber so. Auch wenn ihr vielleicht komisch seid. Vielleicht auf dem Pausenhof dann nicht dazugehört so. Scheiß drauf.
Dann heißt es Mobbing, Bruder.
Ja, dann heißt es Mobbing und das ist so eine scheiß Entwicklung, in der wir uns befinden. Aber umso mehr Menschen wieder einfach zum Individualismus kommen und wieder so bleiben, wie sie sind, umso mehr können wir diesen ganzen Scheiß auch auflösen, dieses Mobbing
etc. Ich musste gestehen, ich bin zwar meinen Weg gegangen, aber ich war in der Jugendzeit genau dieser Junge, die sie heute so beschimpfen, so sinngemäß. Mhm. Aber ich habe mich Gott sei Dank selber herausgefischt, weil ich wollte immer in meinem Leben arbeiten, etwas erreichen, weil wir arm waren, weil wir nichts hatten, weil wir die arme Mutter.
Mann, ich meine auch, kein Mensch ist perfekt, weißt du, man lernt ja auch vom Leben, man lernt ja auch aus Fehlern. Also man lernt ja auch aus Fehlern so, weißt du, das Wichtigste ist einfach, dass du gerade durchs Leben gehst und wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du dich für diesen Fehler gerade machst. So.
Also gerade war ich immer, Bruder, gerade war ich immer, deswegen habe ich in meinem Leben nie ein schlechtes Gewissen, weißt du warum? Weil ich kann niemand sagen, dass ich jemand bewusst wehgetan habe, ob ich Türsteher war, ob im Sicherheitsdienst oder Veranstaltung oder was weiß ich. Ich habe niemanden, wo ich sagen kann, bewusst habe ich ihn verletzt oder wehgetan oder. Und wenn dann tut es mir sehr, sehr leid, weißt du? So. Aber ich war einfach zu euphorisch mit mir selbst. Ich habe gesagt, du bist der König, du bist Rambo, niemand schafft dich. Und glaub mir eins, ich habe mal selber richtig auf die Fresse gekriegt. Und dennoch habe ich gesagt, ich bin Hero, ich habe es ausgehalten. So. Und früher war es sogar anders, du lachst dich tot. Wenn Ahmed auf die Fresse gekriegt hat, hieß es, was? Der hat auf die Fresse gekriegt? Geht doch gar nicht. Wie geht das? Ich bin doch nicht Superman. So.
Siehst aber aus wie, er könnte einfach Superman sein im Original. Nächster Superman, Ahmed, Bruder, ich schwör's dir. Doch, Mann, wir bringen dich dahin. Du gehörst nach Hollywood, Mann.
Nein, Mann.
Doch, Mann.
Ich bin schon Bollywood, bitte, ja.
Wird auch geil passen, Bruder.
Ich Batman, bitte. Weil Superman ist ein Alien. Ich bin kein Alien.
Doch, Bruder, du bist ein Alien. Du bist ein Außerirdischer, Bro. Nein, was ich mal gerne ein bisschen rausfiltern würde, so deine Entwicklung, dein Weg von Jugend bis zu dem, der du heute bist. So. Kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen, wo du geboren bist, wo du hergekommen bist, wie du welchen Weg gegangen bist?
Also im Grunde ganz simpel.
Was hast du gemacht früher? Was hast du gearbeitet? Was war dein Ding?
Also es ist ganz simpel. Ich bin in Libanon geboren, bis zu meinem 12. Lebensjahr. Ich wurde tatsächlich im Krieg verletzt. Ich hatte einen Granatensplitter abbekommen.
Ach, du warst im Krieg, ja?
Nein, ich nicht. Ich habe nicht gekämpft, ich habe nicht geschossen. Aber ich war dahin, wo eine Mutter nie einen sehen will, weil Mutter ist immer behütet. Nach dem Motto, Kinder nach Hause, Kinder geht nicht dahin.
Wie kann ich mir das vorstellen, im Libanon aufzuwachsen?
Libanon ist einer der schönsten Länder der Welt. Ehrlich jetzt, heute noch.
Erzähl mal ein bisschen so.
Libanon ist schöner als Paris, schöner als Schweiz, weil die sagen ja übrigens, Libanon ist Paris des Orient und Schweiz des Orient. Mm. Libanon ist übrigens von den arabischen Ländern nicht die reichsten, aber die liberalsten. Mm. Warum? Selten wissen Leute, dass Libanon eigentlich christlich und jüdisch war. Die Minderheit war Muslim. Mm. Deswegen ist Libanon so modern, so liberal. So. Also das heißt, wir, sogar unsere Eltern, die dort geboren sind, sind rangewachsen als moderne Menschen. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt nicht Kopftuch tragen oder was auch immer. Sogar die dort Kopftuch tragen, merkst du die an, die sind nicht so gezwungen. Die sind trotzdem modern. Es joggt einer am Corniche zum Beispiel mit Bikini und neben ihr joggt jemand mit Kopftuch. Das ist ja das. Das ist Libanon. Und die ganzen Menschen... Gibt's
auch da Meer und so?
Aber was für ein Meer, Alter. Was ist los mit dir, Bro?
Ich kenne das noch nicht.
Ich hatte einen Freund mit im Libanon, ein Deutscher. Und der sagt zu mir, Ahmed, ich schmeiß meinen Pass weg, ich will hierbleiben.
So habe ich mich in Mexiko gefühlt. Ich war 2021 ein Jahr in Mexiko.
So, wenn du in Libanon bist, sogar jetzt, obwohl es ein bisschen kriselt, außer dass die kein Wasser und kein Benzin haben, du wirst sagen, Libanon, sowas Schönes hast du nie gesehen. Okay. Lifestyle, auch von mir aus, dieser Alkohol, Kneipen, Disco, Shishas, das ist in Libanon gang und gäbe. Sogar Nachtclub gibt es dort in Libanon.
Da müssen wir mal reden.
Ist kein Quatsch. Letztes Mal waren 2, 3 berühmte Rapper dort mit meinen Neffen, haben dort sogar gedreht. Also Libanon ist wirklich, ich gebe dir alles, was du willst, weil dir glaube ich, dass du ehrlich bist. Ich lade dich sogar ein, dass du runtergehst.
Geil.
Du gehst mit meinen Einladungen, ich bezahle dir alles, nur damit du einmal die Wahrheit sagst, weil du aus dem Libanon kommst. Und ich schwöre dir bei Gott, auch wenn du lügen würdest, würdest du sagen, nee, Libanon ist geil. Jetzt kommt der Vorteil. Du gehst in den Bergen, kannst du Skifahren. Ne? Und du gehst in die Stadt, kannst du schwimmen. Und unsere Kultur ist sehr, 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 sehr
interessant. Wie ist das Wetter so drüben?
Das Wetter ist normal. Mhm. Sommer ist Sommer und Winter ist Regen und oben in den Bergen Schnee.
Okay, krass.
So. Aber Libanon ist einer der schönsten Länder wirklich der Welt eigentlich.
Geil.
Du kannst sie googeln, beziehungsweise viele gehen sogar nach Libanon. Geil. Weil Libanon wirklich modern ist. Ne?
Okay, gehen wir zu der Story zurück.
Ja, später. So, ich bin, wie gesagt, verletzt worden in Libanon.
Erzähl mal, wie ist es passiert?
Du, ich war irgendwo spielen wie jeder andere auch.
Wie alt warst du?
Ich war 12, beziehungsweise 10, 11. Und dann gab es eine Granate leider, woher die auch kam, weiß ich nicht. Und ich habe mich nur noch auf dem Boden gesehen, beziehungsweise im Krankenhaus. So. Ja gut, aber ich bin nicht der Einzige, der verletzt worden ist. Oder so. Im Krieg verletzen sich viele Menschen. Aber wir sind Kinder, wir haben gespielt. Ich habe sogar von Mom früher immer Schläge bekommen. Ich war immer leider dieses schwarze Schaf zu Hause von 10 Kindern. So. Und ja, und dann war die einzige Lösung, ist, nachdem man mich dort behandelt hat, zu sagen, okay, wir gehen weg von hier, weil meine Mutter Angst hatte und jemand von uns stirbt. Weil mein ältester Bruder war dort Kommandant. Also das heißt, er hat dort mit Krieg mitgewirkt. Aber nicht so jetzt so ein Soldat, wie du denkst, jetzt hier Soldaten Ukraine oder so. Das waren so eine Freelancer. Das heißt, du hast Bezirk Schöneberg, alle Schöneberger sind aus der Ausbildung gegangen.
Das war nicht so krass organisiert, sondern es war eher
exakt,
so.
Exakt, exakt. Mhm. Jeder so viel wie ein Bezirk. Mhm. So, aber leider sind die in den Krieg gegangen. Ne?
Was war das für ein Krieg?
Die Bürgerkrieg früher. So Christen, Moslems. Also Blödsinn eigentlich. Blödsinn, ja.
Das ist auch so eine Sache.
Beide Seiten haben sehr viele Menschen verloren. So ist es nicht, weißt du. Aber die selbst
obwohl
haben...
wir eigentlich zusammengehören.
Exakt.
So.
Exakt. So. Und ja, da sind wir hergeflüchtet. Wir sind extra in der DDR geflüchtet, weil meine Mutter wusste nicht, wohin. So. Sie hat nur irgendwo gehört, ihr müsst nach Berlin. Und von Schönefeld, weiß ich noch, sind wir mit dem Zug in den Westen
hattet
gegangen.
Ihr hier schon irgendwie... Gab es hier schon jemanden, nein, Kontakt für euch oder irgendwas oder so? Oder wie kamt ihr auf Deutschland?
Wir wollten nach Australien. Aber Station sollte hier sein, Deutschland. So. Und dann haben die uns tatsächlich erstmal ins Lager gesteckt. Einfach ins Lager. Damals gab Gott sei Dank nicht so viel Ausländer. Wir reden von 1976. So. Und wir haben damals gewünscht, irgendeinen Ausländer zu hören, zu sehen.
Damit man sich identifizieren kann. Ja.
So. Vorteil war, dass du sofort Deutsch konntest, also Deutsch gelernt hast oder lernen musstest oder sprechen musstest.
Du musstest dich halt integrieren, ne, dann, so, wenn du stattfinden willst.
Das heißt, das berühmteste Wort, was ich bis heute noch kenne, ist du Arschloch. Aber Moment. Aber das Wort du Arschloch, dachte ich, heißt guten Tag. So haben es mir damals meine deutschen Freunde immer beigebracht.
Berliner frische
du Arschloch, und haben sie mir immer die Hand gegeben. Und ich dachte, das war guten Tag. So. Jetzt kommt. Und woher irgendwann mal wusste ich, dass Arschloch nicht guten Tag heißt, nachdem ich von einem Typen eine Schelle bekommen habe. Weil ich wollte guten Tag sagen und ich sagte ihm, du Arschloch. Und ich sage, aber du Arschloch, so, weißt du? Und er sagt zu mir, nein, Arschloch ist hier. Und zeigt mit dem Finger, wo Arschloch ist. Ja, und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Dann sind wir mit dem Zug nach Frankfurt, das weiß ich noch. Und haben sie uns in ein Lager gesteckt. So ein Asyllager. Und dann hieß es damals aber, bitte wünscht euch Berlin, weil Berlin ist eine schöne Stadt und dort gibt es viele kurdische Araber. Weil wir sind auch mit vielen Kurden hergekommen. Genau diese Namen, die heute genannt werden.
Ja, 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 ja.
Wir waren aber vorher ein Jahr in Syrien und haben in der Moschee gewohnt, ein Jahr lang. Mhm. Draußen, vor der Moschee. So. Und lange Rede, kurzer Sinn, ja, dann hat man mal immer gesagt mit dem Dolmetscher, wir wollen nach Berlin, wir wollen nach Berlin, wir wollen nach Berlin. Und dann hat man uns nach Berlin geschickt. So, und, aber Gott sei Dank, wir...
Wie war, bist du dann da groß geworden? Wie war
ja, ich
das?
Bin in Berlin groß geworden.
Wie war das so?
Ich bin Berliner, geil, also eigentlich geil.
Ja?
Weil ich schon mit 15 angefangen habe zu arbeiten. Ah, ja. So, wie der Zufall es will, wir haben damals meinen jungen Bruder irgendwo verloren oder beim Einkaufscenter verloren. Und dann haben wir einen Obst- und Gemüsetypen kennengelernt, der zufällig Libanese war. Ne? Und der hat uns geholfen, meinen Bruder zu finden. Und Gott sei Dank haben wir ihn auch gefunden. Und dann direkt habe ich bei ihm angefangen zu arbeiten. Das heißt, Schule... Obst und Gemüse, Schule, Obst und Gemüse und dann, um meinen Kampfsport zu bezahlen. Ich habe damals Taekwondo gemacht.
Wann hast du angefangen?
Wo ich, ja, 12 war, 12. Mit 9 habe ich schon Sport gemacht, in Libanon auch. Aber richtig Sport mit 12 in Deutschland. Und das Gute ist ja, dass ich nicht mehr Schule besucht habe, immer meine Mom belogen habe, ich bin nicht in der Schule, aber ich war immer im Obstladen und habe Obst und Gemüse verkauft. So.
Also hast du gar keine Schule abgeschlossen?
Nein, ich bin eine Null. Ich bin ein Versager eigentlich. So, und was meinen Brüdern waren immer, die haben mich auch gedeckt, muss ich ehrlich sagen, wir waren alle die gleiche Schule. War Ahmed in der Schule? Ja, Mama, der war da. Aber immer wenn Zeugnisse gab, war ich der Einzige auf der Welt, wo sein Zeugnis auf eine Tafel geschrieben wurde.
So. So. Wie viele Geschwister hast du gehabt eigentlich?
Wir sind 10 Kinder.
10 Kinder?
Yes, Sir.
Krass.
4 Mädchen, 6 Jungs.
Alle nach Deutschland gekommen?
Ja, ja. Mhm. So. Und jetzt sagt mir meine Mutter, okay, warum haben deine Brüder aber die Zeugnisse, du nicht? Mama, bei mir was anderes, wir haben eine andere Klasse. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Tadel bekommen habe, ich bin auch der Einzige, der immer einen Tadel bekommen hat, wie Schlägerei oder Mädchenbelästigung oder irgendwas, dann hieß es Tadel. So. Mama, nein, nein, du musst unterschreiben, weil es ein Wanderzettel ist, zum Wandertag. Wir gehen wandern. Ja, leider. Ich habe meine Mutter.
Man hat gedribbelt, was willst du machen?
Nein, ich habe meine Mutter belogen. Aber wer hat Keile bekommen danach? Immer meine beiden Geschwister in die Armen. Weil sie eben mich geschützt haben. So. Und ich habe tatsächlich die ganze Zeit gearbeitet. Irgendwann mal lernst du typisch auch Araber auf der Straße, so ein Zettelverteiler, der in Diskothek arbeitet. Und so bin ich eigentlich Türsteher geworden. Und dann bin ich mit 16 einer der jüngsten Türsteher in Deutschland gewesen.
Mit 16?
Yes, Sir. Und dann...
Welche Club?
Mehrere Clubs. Damals waren sie angesagt, so Flashdance, Society, Big Apple. Big Apple war sowas wie VIP-Disco. Ne?
Ja, ich habe die Geschichten auch viel gehört von Berlin. Ich interessiere mich krass, weil ich habe da 3 Jahre auch gelebt und so. Ich habe da auch viel so Knowledge reinbekommen von auch MC Boogie zum Beispiel.
Ja, ja. MC Boogie, ich liebe ihn.
Michael Kuh habe ich zum Beispiel auch ein Interview gemacht.
Schätze ich auch sehr. Ja.
Kennt ihr euch eigentlich?
Sehr gut sogar. Sehr gut sogar.
Grüße gehen raus hier an der Stelle.
Sind Bros.
Geil. Ich mag ihn.
Der ist auch super. Der ist verrückt.
Der ist verrückt.
Ich sage ihm immer, Micha, die Drogen, die du nimmst, gib mir die bitte. Ich will auch mal so drauf sein. Weil der ist verrückt.
Der ist immer noch so drauf.
Der ist verrückt. Der ist verrückt. Das Geilste ist.
Der ist der Geilste.
Das Geilste ist, wenn ich Geburtstag habe und wenn von ihm mal kein Video kommt, bin ich traurig.
Ja, der schickt immer bei WhatsApp diese Videos, gell?
Aber seine Videos sind die geilsten überhaupt, wenn du Geburtstag hast. Oder der ist einfach nur verrückt. Ja. Micha, du bist verrückt.
Aber das ist genau das, was ich geil finde.
Ja.
Diese Typen, diese Kernigen, die einfach so sind, wie sie sind und wo Leute sagen, der ist verrückt.
So, und jetzt will er Politiker werden und so, leck Arsch. So. Und so sind wir so am Kudamm groß geworden, Bruder. Wir haben Diskotheken gemacht, wir haben Zuhälter kennengelernt, wir haben Drogendealer kennengelernt. Du, das Geile ist ja, was keiner glaubt, was ich auch vielleicht verstehe. Keiner glaubt, dass diese Leute, die sehr, sehr kriminell waren, dir gesagt haben, Gnade dir Gott, du machst das Gleiche. Die haben dich auf die Finger geschlagen. Die haben dich erzogen, nicht so zu sein wie die. Das glaubt dir keiner. Aber diese Menschen, die ich damals kennengelernt habe und noch kenne, die schätze ich und liebe die über alles. Weil die waren der Schutz für uns Jugendlichen alle am Kudamm.
Damit ihr nicht reinrutscht.
Exakt. Und die haben dafür gesorgt, dass wir nicht reinrutschen. Das ist eine Sache, die man nicht glauben kann. Wie kann ein Zuhälter oder Drogendealer oder so sagen, nicht das machen, sonst hauen wir dich. Das war aber Gesetz damals.
Die Jungs haben dich da rausgehalten, dass du nicht reingehst. Also das heißt, du bist gar nicht, bist du irgendwie in die kriminelle Schiene irgendwie abgerutscht, ja, oder?
Und zwar, ich sag mal, für das Gesetz warst du schon immer kriminell. So, ich habe mich gerne geschlagen. Also ich bin ehrlich, ich habe mich gerne geschlagen. Und wenn das kriminell war, dann war ich kriminell tatsächlich. Aber ich kann dir versichern und ich kann dir schwören, dass ich nie im Leben etwas mit Drogen zu tun hatte, selber nie genommen habe, obwohl meine Jungs damals mein Sportstudio als Puff benutzt haben und die haben gekokst bis zum geht nicht mehr. Ich habe den Schlüssel da überlassen, aber ich habe selber, aber nicht, weil ich irgendwie
schlecht empfand, nein, weil ich es einfach nicht wollte.
Hast keinen Bock gehabt, ne?
Das ist die Thematik wieder. Ich wollte immer anders sein. Ne? Wir haben am Anfang unser Gespräch gesagt, ich wollte immer anders sein. Das heißt, die haben gesagt, Ahmed, wenn du jetzt nimmst, kannst du Frauen, blablabla. Bla bla. Ich habe gesagt, ich kann so mit Frauen. Ich brauche das Zeug nicht. So. Als Beispiel.
Yeah.
Oder was mich geärgert hat, wir waren manchmal, wir hatten Aufträge im Ausland, die nicht gerade schön waren, also sowas mit Schlägereien sinngemäß. Und die müssten sich erstmal Mut angucken. Und bei mir war es anders. Ich habe gesagt, fickt euch. Ich will das nicht.
So ist es auch leider bei vielen Künstlern. Gut, die sich dann, bevor die auf die Bühne gehen oder bevor die irgendwie was machen, so, dass die sich das auch irgendwie geben müssen, damit sie halt irgendwie das Selbstbewusstsein rausbekommen,
mal,
weißt du?
Ich
finde es echt schade, dass gerade in dieser Musikszene, dass das sehr verbunden ist mit Alkohol, mit Drogen, mit diesem ganzen Scheiß so, weil...
Weißt du, ich bin ehrlich zu dir, deswegen mag ich die Musik nicht, die Deutschrap. Deutschrap finde ich sehr, sehr gut, dass die einen riesen Fortschritt nach vorne gemacht haben. Und dann kommen ein Deutschrap, obwohl ich die Sänger selber sehr schätze, muss ich zugeben. Ich schätze die sehr. Nicht, weil die von meinen Cousins oder Familie oder Bekannte betreut werden, weil das sind richtig coole Jungs, wirklich geile Jungs, die ich jahrelang erlebt habe auch. Richtig tolle Jungs. Aber ich mag ihre Musik nicht. Ob sie es selber nehmen oder nicht, ich habe es nie gesehen.
Viele machen das, ich merke halt, und ich habe die Angst auch davor, dass das macht halt viele Menschen kaputt, weißt du, wie ich meine? Die eigentlich auch schöne Künstler sind, die eigentlich eine gute Stimme haben, gut singen können und so, und die dann zu viel Drogen nehmen und dann daran kaputt gehen. Und wir kennen ja die ganz großen Beispiele.
Ja, aber ich weiß
Amy
gar nicht.
Amy Winehouse, ja, okay. Was weiß ich nicht alles. So.
Deswegen
weißt,
sind
was
die
ich
alle
meine?
Gestorben. So,
ja,
das
genau.
Heißt, du brauchst am Tage Aufputschmittel, beziehungsweise abends Aufputschmittel, und damit du schläfst, Schlafmittel.
Holst du dich da wieder runter.
Exakt.
So.
Aber ja, das ist eben die Gefahr. Ja. Aber wer hat Schuld? Nicht die Künstler. Um die herum die Leute.
Ja.
Das heißt doch immer, dein Umfeld ist dein Untergang oder dein Aufstieg. Nicht der Typ selbst. Kein Sänger, kein Schauspieler. Ist immer dein Umfeld. Und wenn dein Umfeld zulässt, dass du Drogen nimmst oder Alkohol bis zum geht nicht mehr trinkst, ist dein Problem. So. Und ich erlebe es täglich.
Ja. Ich bin jetzt, muss ich ganz klar dazu sagen, ich bin kein so grundsätzlicher Gegner von mal Genussmittel zu sich zu nehmen. Weißt du, ich bin auch einer, der ab und zu mal im Studio einfach mal einen Joint raucht,
ja,
mal schön Wein trinkt oder so. Ja. Für den Vibe, weißt du, wie ich meine? Ja. So, aber halt nicht, dass du da abrutscht in die Scheiße.
Gut,
rein.
Aber ich bin
halt bei vielen so.
Aber ich bin ja ein alter Wein, also ich muss nicht extra noch einen Wein trinken, Bruder.
Findest du nicht geil, mal so einen Wein?
Nein.
Nee? Nein. Schöne Bombay-Lange.
Ich muss fairerweise sagen, ich habe früher als Türsteher zu viel Tequila oder Vodini getrunken.
Mm.
Vodini für euch Ausländer ist Wodka. ist Wodka. ist Wodka mit Bitter Lemon. Ne, das ist bei uns in Berlin Vodini. Und Tequila. Aber das haben wir so getrunken als Wettkämpfe mit den anderen Türsteher-Kollegen, weißt du? Weil wir waren alle ein Team früher, die Türsteher. Egal, welche Türsteher du warst oder welche Tür du hattest, es gab immer Zusammenhalt. Leon hat Ärger, wir gehen alle hin, helfen Leon.
So.
Ahmed hat Ärger, Leon, sein Team sind zu uns gekommen. Heute bin ich froh, dass du deinen Job verlierst, damit ich den übernehme. So, und so haben wir uns immer jeden Morgen zum Frühstück, Zuhälter, Nutten, Türsteher, immer getroffen. Morgens um 6, 7 gab es so ein Café, hieß Deutschlefanz, glaube ich. Und da haben wir uns alle getroffen zum Essen, zum Trinken. Jeder hat gequatscht. Das wären gute Erlebnisse gewesen, wenn da Internet gewesen wäre. So.
Und wo gehst du heutzutage gern frühstücken in Berlin?
Kann ich dir sagen, in die türkischen Läden. Das sind meine liebsten Läden. Die Frühstückscafés in den Türken. Frankfurt kann sich da ein Riesenstück abschneiden davon. Wir haben die geilsten Frühstücksläden in Berlin.
Ah jo,
sowieso.
Generell Essen.
Sowieso.
Auch für vegetarisch und vegan.
So.
Paradise.
Weil wir sind cool. So, ja. Ihr Westdeutschen seid nicht so cool.
Aber wir Süddeutschen sind die coolsten. 6-8 ist am Start, ja, Motherfuckers.
Ich hab Freunde, die überall wohnen, aber ich finde sie trotzdem nicht cool.
Ja, ich sag in Berlin, also ich war einmal in Berlin und bin da hängen geblieben. Ich wollte nicht mehr weg.
So,
ich bin da 3 Jahre geblieben. Also
ich muss dir ehrlich sagen, viele Freunde, so wie jetzt zum Beispiel...
Kannst du nicht vergleichen, Berlin hat nichts mit Deutschland zu tun für
die
mich.
Die Jungs, die den Laden hier gehören. Ich könnte überall mich wohlfühlen wie ein König. Das sind die schönsten, tollsten Jungs, die den Besitzer diesen Laden sind. So herzlich, so menschlich, obwohl die erfolgreich sind. Die laden mich überall ein, aber ich gehe nicht, für mich selbst nicht. Weißt du, ich sage, immer deine Ruhe haben wollen. So, aber letztendlich, wenn du essen willst... Da, wo du dich wohlfühlst, weißt du? So. Und das ist so die Geschichte, Bruder. Das ist alles. Dann bin ich irgendwann mal...
Noch mal kurz einzuhaken so. Dann hast du angefangen, Tür zu machen mit 16. Warst du da der jüngste Türsteher quasi?
Stolz.
Was gab's da für Erlebnisse? So? Erzähl mal so ein paar.
Haben die ganze GIs verkloppt.
Echt?
Ja, ja, ja. Dort gab's ja kein Gesetz. Du darfst nicht vergessen, wir waren eine Besatzung in Berlin. Wir waren eine Besatzung. Franzosen, Engländer, Amis. Und tatsächlich am Wochenende haben die das meiste Geld gelassen. Die GIs, die französische Armee und so. Und mit denen gab es immer die meisten Schlägereien, weil die zu viel getrunken haben. Dann haben wir die natürlich mit dem Eintritt abgezogen, wir haben den Zigaretten weggenommen. Und ja, und immer wenn eine Schlägerei war, kamen die ja als MPs und nicht die Polizisten. Also selten kam deutsche Polizei.
Das habe ich letztens auch im Livestream erzählt. Da, wo ich herkomme, ich komme ja aus Mannheim. Ja. Und wir haben eine der größten Bases gehabt. Also Mannheim war eigentlich Amerika. Kann man so sagen. Ja. Die ganzen großen Künstler sind auch nach Mannheim gekommen. Ja. Ja. Von Fat Man Scoop bis Lil Jon bis Ja Rule bis Method Man, Redman, die sind alle gekommen. Und das war auch für uns halt eine heftige Prägung. So, ne? Gerade für uns als Schwarze. So. Wir sind dann mit 16 in den Club zum ersten Mal reingegangen und dann hast du da halt diese großen, breiten Ami-Monster, oberkörperfrei mit Handtuch so. Ja, ja. Und so eine fette, was zu trinken mit so Diamanten drauf und so ein Scheiß, war halt Kulturschock.
Ich habe hab das Glück gehabt, Wu-Tang Clan kennenzulernen.
Geil.
Die waren sowieso die Geilsten.
Geil.
Das Allergeilste von allem, du weißt ja, wenn du Wu-Tang Clan Konzert besuchst, musst du immer Joint rauchen. Und ich habe an der Tür fast alle Haschisch abgenommen, der Leute. sogar die Polizei. Sag mal, was machst du denn da? Die Leute müssen high sein da drin.
Ich schwör dir,
Bruderherz. So ungefähr hat er es gesagt. Der Veranstalter, Achmed, bist du wahnsinnig? Was machst du da? Ich hatte einmal voll Haschisch. Einmal voll. Und dann haben wir sie verteilt. Dann haben wir die. Hey, was soll ich dir sagen? Ich kenne die Gruppe doch gar nicht. Und das war für mich so ein geiles
Erlebnis. Hast du früher auch viel Hip-Hop gehört so?
Ja, ich hab so à la James Brown gehört. Also ich habe ja keinen Sänger in dem Sinn. Wie hieß unser bester Freund da? Tupac habe ich gerne gehört. Tupac habe ich gerne gehört. Und das hat auch die Geschichte interessiert. Okay, mit Big, wie heißt der andere? Der,
Biggie.
Biggie, so. Und ja, aber Tupac war schon mein Ding.
Tupac ist so auch.
Also Tupac war schon immer mein Ding. Aber so, wir haben immer früher, weil wir auch am Kudamm Breakdance gemacht haben.
Das war Musik damals. Ja, weißt du, wie ich meine? Mann. Das war auch noch Hip-Hop so. Ich ziehe mir jetzt in letzter Zeit, in den letzten paar Tagen habe ich mir Interviews reingezogen, so von The Game. Dann habe ich mir ein Interview reingezogen von Irv Gotti und Ja Rule, von Kanye West und auch von noch anderen Legenden. Und da habe ich wieder gemerkt, so, was Hip-Hop, was das bedeutet hat auch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich bin traurig, dass es hier in Deutschland noch nicht richtig angekommen ist. Nee, meiner Meinung nach hat Hip-Hop hier noch nicht richtig angefangen. Nein. Weißt du, was ich meine so? Das ist halt, hier gibt es noch keine richtige Musikkultur, so eine Rap-Hip-Hop-Kultur, weißt du? Ist schwer.
Deswegen ist der deutsche Rap so erfolgreich jetzt. Weil die fühlen sich jetzt als Rap-Kultur. Verstehst du? Mhm. Die Jungs aus Amerika, das weißt du sogar besser als ich, die haben es dort gelebt und erlebt. Die haben nicht nur einfach so gesungen. Die haben gesungen, was die erlebt haben. Okay? Und das ist eben das Problem. Als sie von Drogen gesungen haben, haben sie genommen.
So.
Aber hier kommt ein deutscher Rapper mit Krawatte und singt über Drogen. Und der kennt so, wie es geschrieben wird, weiß er es nicht.
So. Wobei wir das nicht verherrlichen wollen, aber es war so.
Das war so.
Wenn The Game gerappt hat, ich habe den weggeknallt, der hat den weggeknallt.
Ja, so ist
es. So, jetzt real talk, so, weißt du, ich meine, es ist einfach so.
Ja, so. Und jetzt steht ein Polizist neben dir, bevor du sonst nimmt er dich fest, du bist Boom. Verhaftet.
Boom.
So. Aber gut, wie gesagt, wir wollen das nicht verherrlichen, aber Fakt ist, Kultur gibt es nicht mehr. So, und ich bin immer noch, sage ich, wenn ich mich wiederholen darf, Gegner von dieser Rap-Art. Weißt du, weil wir alle haben irgendwo Kinder oder werden Kinder bekommen. Und wenn jetzt meine Tochter mir sagt, Papa, er rappt was von Wodka oder...
Vor allen Dingen, wie du es gesagt hast, wenn es nicht authentisch ist. Warum trägst du was in die Jugend raus, was du selber nicht gelebt hast, weißt du? Dann rap doch das, was du selber gelebt hast.
Ich bin Versager, ich darf nicht in die Schule. Also nein, sagt er, ich trinke Wodka, ich nehme Teledin und sowas. So, aber die wissen nicht damit, wie viel die Familien kaputt machen. Weil, guck mal, ich habe ich habe die Ehre gehabt.
Wenn die sich wenigstens, sorry, wenn ich dich wieder unterbreche, sorry. Aber wenn die sich wenigstens dann, weil, Bruder, ich weiß doch, Mann, viele sind in diese Drogenscheiße, weil die auch eine scheiß Kindheit vielleicht hatten oder irgendwas erlebt haben und so. Bruder, man weiß nie, was die Story dahinter ist so. Aber dann setz dich wenigstens hin und mach Gespräche und versuch, die Jugend davon wegzuhalten. So wie die Türsteher und die anderen Leute das mit dir gemacht haben so.
Ja?
Tu den Teufel, um da reinzugehen, weißt du? Setz dich hin und rede wenigstens und mach das, verherrlige das nicht so. Sag nicht, dass das geil ist, weißt du, ich meine so.
Es geht heute nur um Geld. Weißt du, ich bin ehrlich zu dir. Ich bin ganz ehrlich zu dir und ich nenne auch Namen.
Ich liebe einen Mensch wie Capi Bra oder Flair. Und noch erst recht liebe ich Apache zum Beispiel. So.
Der kommt von uns.
So, zum Beispiel, wir waren jetzt zwei Tage, waren wir gerade Konzert bei euch in Mannheim.
Ja?
So, ich hätte dir Hausverbot gegeben, aber gut, bist du ja nicht gekommen, leider.
Hättest du mir Bescheid gesagt. Nächstes Mal, wenn du kommst, sagst du mir Bescheid.
Versprochen. Und ich finde seine Musik zum Beispiel toll.
Mhm. Ne? Das ist individuell auch, wie er aussieht mit Rollschuhen, dann Musikvideo und so. Das ist wieder das Geile. Also,
er haut auch mal ein, zwei, drei Sätze so unter die Gürtellinie. Aber ich finde trotzdem, seine Lieder kann man anhören.
So, und er verarbeitet auch was in seinen Songs. Die Story mit seiner Mutter, mit seinem Vater und so. Du kannst dir trotzdem was mit rausziehen. Und das ist das, was mir wichtig ist. Dass, wenn du halt schon auch mal ein paar Sachen raps, die halt vielleicht kein gutes Vorbild sind, weil wir sind nicht alle Vorbilder, weißt du? Wir haben alle schon Scheiße gebaut, wir sind halt authentisch so. Also ich bin, aber versuch halt wenigstens hier und da mal ein bisschen was mitzugeben. So. Du versuchst doch auch was mitzugeben. So. Ich versuch auch irgendwie was mitzugeben, weißt du?
Ja, meine, aber so, das Problem ist, es geht auch um Geld verdienen, Bruder. Es geht um Geld verdienen.
Also, Geld ist nicht alles, Bro.
Deswegen habe ich dir erzählt, wenn ich Capi sehe, ich liebe ihn wie kleiner Bruder, kleiner Sohn, weil er so korrekt ist, weil er so cool ist. Flair ist ein ganz witziger Typ, obwohl er selber so eine große Schnauze hat. Aber wenn man zusammensitzt, lernst du die richtig kennen. So, aber es heißt nicht, dass ich seine Musik mag. Mhm. Ne? Wir kennen viele Rapper, die sehr, sehr, sehr von sich selbst, dass man sagt, anständige Leute. Aber leider Gottes, die müssen vielleicht durch ihr Management. Es gibt Rapper, du kannst sein Bro sein. Aber er sagt, bitte, ich darf mich mit dir nicht sehen lassen, mein Management hat was dagegen.
Haben wir gestern drüber geredet.
Das hat aber mit dem Charakter des Jungen nichts zu tun.
Doch.
Nein, verstehe mich nicht falsch.
Bro, du musst gar nichts. Egal, ob dein Manager dir sagt, dein Label dir sagt oder was weiß ich dir sagt, so, du musst erstmal gar nichts.
So.
Außer sterben irgendwann.
In einem Punkt muss ich dich leider widersprechen, weil ich sage dir, jetzt kommt mein Arbeitgeber und sagt zu mir, wenn du mit Leon verkehrst, muss ich dich leider kündigen. Und jetzt verdiene ich bei diesem Arbeitgeber so viel Geld, dass ich meinen Raten bezahlen muss, meinen Kinder ernähren muss, Schulgeld bezahlen muss. So, ich wurde.
Aber Ethik, Moral und Werte zählen mehr als das, Bruder.
Ich als Ahmed wurde zu dir kommen und sagen, Leon, das ist meine Geschichte, was soll ich tun? So, dass wir Brüder bleiben, dass wir uns immer noch privat treffen und so, aber wir können uns leider nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Das würde ich dir sagen,
wenn
ich
ehrlich. Ja, okay, aber das ist ja was anderes, wie wenn dein Manager zu dir kommt und sagt, mach jetzt einen Song nur über Drogen, rap nur über das.
Das ist das Gleiche, Bruder. Dann kann er kein Geld mehr verdienen.
Wie, der kann kein Geld mehr verdienen?
Wo kannst du Geld verdienen, wenn du sagst, ich sitze jeden Tag zu Hause?
Nein, Bruder, warte mal kurz. Die großen Lieder von Pac, was hat er da erzählt? Die großen Interviews von Pac, was hat er da erzählt? Wie viele Menschen hat er berührt?
Ja, aber, jetzt kommt das Aber. Er hat es leider gelebt, was er nicht korrekt gerappt hat.
Ja, so. Aber er hat die andere Seite auch mit abgedeckt.
Hat er?
Der hat nicht nur über Scheiße erzählt und nicht nur über Scheiße geredet,
damals
Bruder.
Damals haben die nicht an Geld gedacht. Da muss ich ganz ehrlich dir widersprechen.
Aber die Essenz noch.
So, exakt. Aber damals haben die an dich und an mich gedacht, aber nicht an das Geld. Dort wollten die nur Partys, die wollten kein Geld, weil die haben Geld gemacht.
So.
Aber es hieß nur Geld schmeißen, Party machen. Hier müssen die Geld machen, weil die sagen, ich kann nur 10 Jahre rappen und danach guckt kein Schwein mich an. Du weißt, wie schnell die Gesellschaft sich dreht, Bruder.
100 Pro.
Siehst du.
Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass du mit Werten nicht auch erfolgreich sein kannst. Auch im Rap-Bereich.
Weißt du, Bruder?
Davon bin ich nicht überzeugt. Du musst nicht den Teufelsweg gehen, um erfolgreich zu werden. Musst du nicht.
Der Teufel war auch ein Prophet.
Der war ein Engel, ja.
Ja, so. Der Teufel, ich meine ich doch, Entschuldigung. Ja. Der Teufel war auch sozusagen einer von uns.
Ja.
Aber wie viele Engel gibt auf dieser Welt, die gar keine Flügel mehr haben? Du und ich auch, Bruder. Du und ich auch haben keinen Flügel mehr.
So, ich will auch nicht hier jetzt den Moralapostel spielen. So. Ich will aber nur auch Jugendliche, die anfangen zu rappen, anregen, dass die das nicht machen müssen. Nur weil alle Vorbilder über die Scheiße rappen, müsst ihr nicht auch darüber rappen. Wenn ihr Sachen rappt, die auf eurem Herzen liegen mit Emotionen, kannst du genauso Menschen catchen. Guck mal, Xavier Naidoo. Der singt über Gott, der singt über gute Werte. Menschen hören seine Musik und fangen an zu heulen.
So, okay, aber jetzt, was ist mit ihm?
Was ist mit ihm?
Weil er irgendeine Geschichten erzählt, ob sie stimmen oder nicht.
Egal.
Warte mal.
Unser Typ aus Mannheim, SAP Arena, scheißegal, wer was sagt, Xavier singt bei uns.
Das finde ich sogar geil.
Das ist auch so.
So.
Weil so eine Menschen gibt es auch noch.
Ja, aber du siehst, ich will dir damit sagen, du siehst, dass immer etwas mächtiger gibt als dich und mich und Cyber.
Ich bin doch ein Opfer von dieser ganzen Scheiße geworden. Okay, du hast es nicht gesehen wahrscheinlich. So, ich habe auch diesen Scheiß durchgemacht, dass ich zu einer gewissen Zeit, wo man nicht darüber reden durfte in der Öffentlichkeit, über gewisse Dinge geredet habe.
Ja.
Und ich habe alles dadurch verloren.
Ja.
Meine Marke habe ich verloren.
kein Rapper, keiner wollte mehr mit mir Interviews machen. Scheiße. Keiner wollte mehr mit mir gesehen werden. Mein Privatumfeld hat sich auch brutal verändert danach so. Es ist traurig und ich habe da auch gemerkt, es gibt Mächte, die sind größer als du.
So.
Aber wenn du zurück zu Gott findest und betest und zu deiner Familie findest, du bekommst wieder eine Chance.
Ich hab eine
und ich
Frage
werde diese Chance gehört. Bekommen. Okay. Ich merke das jetzt gerade. Okay. Das Gespräch, was wir gerade haben, ist so viel wert, Bruder. So. Und ich hoffe, die Leute da draußen werden das merken.
Ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Aber ich habe trotzdem eine Frage an dich. Aus deinem Untergang, guck mal, du sitzt jetzt hier und hast so viele nette Menschen um dich herum, die du interviewst. Und das ist deine Berufung. Vielleicht sollte das andere nicht sein, wo du sehr traurig im Herzen bist. Aber du hast etwas trotzdem gewonnen. Du hast Leute kennengelernt, die viel besser sind, als ich jemals sein kann, weil es deine Berufung war, Bruder. Weil es deine Berufung war. So, ja, nee, vielleicht sollst du da kein Geld verdienen. Vielleicht sollst du da kein Geld verdienen. Du kannst jeden Tag in eine Moschee gehen. Das wäre mein Wunsch, jeden Tag in eine Moschee zu gehen. Jeden Tag, jedes Mal Ramadan zu machen. Mein größter Wunsch ist, nach Mekka zu gehen. Ich schwöre dir bei Allah. Aber ich fühle mich nicht bereit zurzeit. Warum auch immer. Und dein Herz, der gebrochen wurde, warum auch immer, hat dich trotzdem in Gutes geleitet, dass du hier sitzt und mit vielen verschiedenen Menschen ihre Charakter kennenlernst und sogar automatisch draus lernst, Bruder.
100%.
So, wir.
Ich hab auch sehr viel menschlich Transformation gemacht in dieser Zeit. Ich habe da wieder, weil ich habe zu der Zeit, wo ich diesen Hype hatte und wo ich einer der größten YouTuber war und mein Ding gemacht habe und so, ich habe mich teilweise auch ein bisschen verloren.
So.
In Drogen,
so.
In Frauen,
so.
In hier,
so.
In da.
So.
Und diese ganze Scheiße, wo alles zusammengebrochen ist, hat mich zurückgebracht zu meiner Familie, zurück zu Gott gebracht.
So.
Ich bete viel mehr. Ich habe viel coolere Menschen in mein Leben reingezogen, genauso wie du es gesagt hast. So.
Jetzt frage ich dich nochmal, wer ist neben dir geblieben, wo du aufs Maul geflogen bist?
Hm.
Bitte.
Familie.
Egal, Familie nicht. Wir reden genau die, die vorher immer dein Hintern geleckt haben.
Keiner.
Dankeschön. Das nicht, sagt doch alles.
Nicht einer.
Das sagt doch alles.
Nicht einer.
Also, wie heißt es so schön, wenn du pinkeln gehst, trau dein Arsch nicht.
Hm.
Die Leute waren nur mit dir, weil du was hattest, weil du wer warst. Wenn die aber geschätzt haben, wie wer du jetzt bist, die müssen dich jetzt noch mehr lieben als vorher.
Das weißt du, wie mir das wehgetan hat, Bro?
Ich schwöre weil dir
ich
bei
hab,
Gott.
Ich hab gedacht, die haben mich gesehen als Mensch.
Ich hab das gleiche erlebt wie du, wo ich verhaftet wurde damals, wo meine damalige Frau schwanger geschlagen wurde von Polizisten. Auftraggeber haben mich angerufen, haben gesagt, wir können mit ihnen nicht mehr zusammenarbeiten. Obwohl eigentlich, steht auch schwarz auf weiß, eine Intrige von der Unterwelt war. Beziehungsweise Intrige nicht von der Unterwelt, sorry, von Polizisten war. Weil ich bekannter geworden bin. Das heißt, die Leute haben nicht fassen können, wie er von der Straße so ein erfolgreicher Sicherheitsmann wurde. Und trotzdem hat kein Schwein mich angeguckt. Kein Schwein, Bruder. Auch heute. Ne? Warum bin ich so gegen Arbeitnehmer? Verzeih mir, wenn ich so sage. Weil die wollen nur mein Geld. Mein Arbeitnehmer will immer mein Geld. So, auch warum? Diese ganzen Leute sind verschwunden, die ich mal finanziell geholfen habe. Vorher war ich der König. Jetzt bin ich ein Stück Scheiße für die. Aber mir hat es nie was ausgemacht. Aber weil du sagst, es hat wehgetan. Nur Gott hat's gesehen, wie oft ich zu Hause sitze, heute noch, und weine, warum bin ich so alleine? Warum bin ich so einsam? Wir reden nicht von der Familie. Wir reden genau die Leute, die behaupten, Leon, wenn ich für dich da bin, bin ich immer für dich da. Wenn einer dir so ein Wort sagt, egal wie sehr ich dich liebe, Leon, ist kein Quatsch, egal wie sehr ich würde dieses Wort nie sagen, weil dann habe ich dich angelogen. Dieses Wort, egal was du hast, ich bin immer für dich da, ist schon eine Lüge. Kann ich's nicht. Kann ich doch nicht. Und das haben damals, die Leute haben nicht dich geliebt. Die haben das, was du bist, geliebt. Heute auch. 10 Menschen, die lieben Ahmed Mohammed nicht. Aber die lieben das, was ich mache. Heute noch habe ich Leute, die wissen, wir haben jetzt bald die Apache-Tour. Ahmed, hast du Karten für uns? Mann, du hast dich doch lange nicht gemeldet, Alter. Sag doch einmal im Monat, hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's, oder? Leon, wie geht's dir, Leon? Alles gut? Übrigens, nächste Woche ist das und das. Darf ich mitkommen? Du würdest sogar ja sagen. Aber warum? Ich rufe dich einmal im Monat an. Aber die Leute sind so frech, die melden sich bei dir nicht, aber sind best friend, wenn du etwas geben kannst. Ob es Fußballkarten sind, ob es Autogramme sind, ob das Konzertkarten sind, ob es Konzertkarten sind. Und das ist aber das Leben, Leon. Ich bin ein paar Jahre älter als du. Und ich habe das nur so erlebt. Solange meine Tasche voll war, solange meine Tasche voll
waren
war,
sie alle da.
Waren sie alle da.
Man hat es ja auch gehört immer. Und Leute haben mir das auch gesagt. Aber solange, bei mir ist es extrem, solange ich das nicht selber durchlebt habe, glaube ich das nicht. Ich bin mit so einer Arme in diese Szene reingekommen. Nein. Ich habe jeden geliebt, ich habe jeden gezeigt und jeden. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es halt, nicht zurückkommt, weißt du?
Manche Leute, pass auf, ich habe immer wirklich mindestens 500 Euro Bargeld immer dabei. Immer. Man kann ja, wie Sie wissen, im Leben, was passiert. Und wenn ich zum Beispiel, sogar das ist mir passiert, jemand will 50 Euro von meinem Mitarbeiter Vorschuss oder so, ich sage, Jungs, ich habe kein Geld. Der ist so frech und sagt zu mir, guck doch mal bitte in deine linke Tasche, Chef. So sinngemäß. So. Weil die wissen.
Kannst du nicht nochmal gucken?
So ungefähr. So. Aber das Problem ist, ich bin auch so ein Mensch, der leider nicht Nein sagen kann. Ich helfe gerne. Und dann sage ich immer mal, meine Mutter hat mich immer schlecht erzogen. Weil jetzt solche korrekte Leute wie du sagen, warum hilfst du denn trotzdem? Dann sage ich, meine Mom hat mich schlecht erzogen. Sie sagt zu mir, hunger du, aber lass andere, die um deine Hilfe bitten, nicht hungern.
Das ist aber gut. Das ist gut.
Ja.
Doch. Wie würde der Prophet handeln, weißt du?
Ich weiß es nicht.
Wie würde Gott handeln?
Ich weiß es nicht.
Er würde genau so handeln.
Ich weiß es nicht. Jetzt frage ich dich, warum prüft uns Gott dauernd? Ist auch nicht fair.
Das gehört zum Leben dazu.
So.
Das sind Tests, weißt du, wie ich meine?
Ich mache mir nichts aus Menschen, Bruder. Mhm. Ich liebe nur die Menschen.
Du hast den Glauben an Menschen verloren.
Das sowieso. Ich sag dir doch, ich habe Angst vor Menschen.
Ja, ich weiß.
Ich habe Angst.
Ich kann dich da voll fühlen.
So. Weil kaufe ich was Schickes, jeder ist nett zu mir. Gehe ich was Schickes essen, weil ich jetzt 10 Euro mehr Geld gebe, Trinkgeld als normaler für 10 Cent, liebt mich der Kellner. Die lieben mich nicht, weil ich Ahmed Mohammed bin. Die lieben mich für meine Taten. Die lieben mich für meine Taten. Guck mal, du bist so lieb, hast mir einen Traininganzug, den ich sehr schätze und immer tragen werde, versprochen. Aber dann komme ich auf die Idee, Mensch, du hast ja, ich habe noch einen Kumpel mit Anzug, ich habe noch einen Kumpel, der einen Anzug will. Und das ist die Geschichte eines Menschen. Jetzt will ich dich nur noch ausnutzen, nicht dankbar sein.
Ego.
Das ist so.
Ego.
Das ist so.
Reines Nein, Ego.
Ich kriege ja was umsonst.
Ja, aber das ist trotzdem
so.
Ja.
Und das ist die Wahrheit.
Man will, einer gibt den kleinen Finger, einer nimmt den ganzen Arm, deinen ganzen Körper am besten, so, weißt du? Eine Story würde ich gerne mal noch reinsteigen. Ich habe bei Instagram habe ich gesehen, du hast eine Story erzählt von deinem schlimmsten Erlebnis, was du als Sicherheitsmann gehabt hast.
Ja.
Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder?
Ja.
Kannst du die Story erzählen?
Ja, na klar. Also wie gesagt, ich bin Sicherheitsmann und das ist ein Unterschied, als wenn du, das Wort Gangster ist immer komisch, aber irgendwo war ich auf der Straße, aber in meinem Beruf, tatsächlich, das ist mir privat nie passiert, aber in meinem Beruf gab es einen Fall, wo wir Leute helfen wollten, dass eine männliche Person sozusagen seine Frau oder Verlobte oder Freundin auf Klo geschlagen hat, gewalttätig wurde. Und wir wurden zum Einsatz gerufen. Das heißt, ich habe es nicht mal gewusst, dass jemand schlägt. Ich hätte genauso reagiert, davon abgesehen, dass ich die Frau geholfen hätte, weil keiner fasst eine Frau an, davon abgesehen. Und wir sind runtergegangen und ich war das erste vor meinem Team dort und habe den Typen zurückgezogen und wollte die Frau beruhigen und will den Typen beschimpfen eigentlich, der soll sich verpissen, weil ich dachte, ist ein ganz normaler Gastbruder.
War im Club oder was? Oder
ja,
wo war?
Ja, ja, ja. Es war im Club.
Ja.
Und ich wiederhole mich nochmal, wir wurden gerufen. Also wir wurden gerufen, ich war hier oben und schlägt jemand seine Frau, ich bin runtergerannt und dann kriege ich mit, wie eine Pistole zieht. Ich sehe nur die Pistole, Gott sei Dank, in seiner Hand. Ich sprang ihm gleich an, habe ihm die Pistole weggenommen. So, aber zugegebenerweise, weil er auch ein Farbiger war, dachte ich, okay, ist eine Gaspistole oder irgendwas. Und ich bin ja Sportschütze. Ich gehe immer schießen. Und dadurch hast du diese Automatismus. Magazin raus, durchladen, ob alles safe ist. Und da kam tatsächlich eine echte Kugel aus dieser Pistole raus. Und dann, ich bin ehrlich zu dir, ich habe noch nie so viel Angst hatte im Leben wie in diesem Moment. Ich habe mir in die Hosen gemacht. Und dieser Mensch war ein Beamter, war ein hohes Tier bei der Polizei. Lange Rede, kurzer Sinn. Der die Frau geschlagen hat und die Pistole gezogen hat.
Der war ein Beamter?
Er war ein Polizist, ja. So. Und seine Kollegen, die dazugekommen sind, die hat er beschimpft, beleidigt bis zum geht nicht mehr, weil die können ja nichts dafür, die Armen. Und sogar keiner hat etwas gefragt, ob eine Pistole im Spiel war, sondern ich habe den Polizisten die Pistole gegeben, ausgehändigt. Das heißt, sie wussten, ich hätte sie behalten können. Die hätten nicht mal gewusst, dass er eine hatte.
Was ist mit dem passiert dann? So.
Na, die haben den verhaftet tatsächlich. Er hat sogar damals in der Zelle viel kaputt gemacht, Theater gemacht, geschrien. um das mal zu verkürzen, kam zum Gericht. Kein Wort wurde mir geglaubt. Seine Frau war auf einmal seine richtige Frau, seine Verlobte, damit sie keine Aussage machen kann. Und der wurde freigesprochen. So. Und dann kam, weil ich war auch bekannt, dass ich viele Zuhälter kannte, viele Leute kannte, die in der Unterwelt sind. Es hieß angeblich eine Intrige von der Unterwelt. Es gibt auch einen Zeitungsartikel davon.
Krass. Wann war das?
Das war 93, glaube ich.
Ach du Scheiße, Alter. Ja. So. Boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, Alter.
Doch, Bruder. Und weißt du, was komisch ist? Ich hatte, glaube ich, ein paar Wochen später eine Hausdurchsuchung wegen Waffenbesitz. Habe ich gehabt, ja.
Aber du hast Waffenschein und so wahrscheinlich, gell?
Nein. Ach so. Damals war ich ein ganz normaler Türsteher, beziehungsweise ein normaler Sicherheitsmann. So, ich war noch nicht mal Sportschütze. Mhm. Aber die waren da wegen... Und jetzt kommt, ich werde nie vergessen, damals war SEK da, also maskierte Jungs. Die waren sehr lieb eigentlich. Und meinst du mir gleich, aber nee, das hat mit diesem Randy, hieß der, nichts zu tun. Meine ich so, komisch, vor zwei Wochen war doch der Vorfall. Ihr kommt ja zu mir wegen Waffenbesitz.
So. Stecken auch alle unter einer Decke.
Ja, manche. Manche ja, manche nein.
Selbst das Gericht so. Und so sind und da involviert.
Ich hatte sehr in meiner Vergangenheit sehr viele Probleme mit Polizisten. Also wenn ich heute noch einen Polizeiwagen sehe, zittert mir ganz. So, das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, obwohl ich Gott sei Dank nie Drogen genommen habe, ich war paranoid immer, wenn ich Polizei gesehen habe. Also auch wütend. Ich wollte
ja, weil du auch gesehen hast, die nutzen ihre Macht teilweise auch.
Exakt. So, also ich, Polizisten sind bis heute nicht meine Freunde, aber, um eine Lanze für Polizei zu brechen, jetzt sind sie, sage ich mal, menschlicher geworden. Die hören dir zu. Die finden heute wirklich raus, was stimmt und was nicht stimmt.
Was mir auch aufgefallen ist, es gibt immer mehr junge Polizisten, die auch anders aufgewachsen sind. Immer mehr auch südländische Polizisten dabei, dies, das, bla bla bla. Es geht in eine andere Richtung. Auch Leute, die mit Hip-Hop aufgewachsen sind und so. Das ist immer noch anders als diese alte Schule.
Aber weißt du, was schlimm ist? Ob du es glaubst oder nicht. Ich empfinde, dass heute der ausländische Polizist eine größere Klappe hat als der deutsche Polizist. So.
Das war leider damals in Amerika, wo dann auch die ersten schwarzen Polizisten gab, leider auch so. Weil die sich halt vor den Weißen profilieren mussten, haben die auf Schwarzen noch mehr rumgehackt als die weißen Polizisten exakt. Auf Schwarzen. Exakt. So. Exakt. Aber es war richtig Rassismus, Schwarz gegen Schwarz. So.
Ja, Bruder, aber ich habe es wirklich hier, also sogar in Frankfurt erlebt, dass, okay, ich bin immer leider Gottes ein, zwei Mal am Handy gewesen und die haben mich ganz normal angehalten. Wie gesagt, der ausländische Polizist war strenger in seiner Art als der Deutsche.
Die denken, die müssen sich profilieren.
Ja, aber das ist falsch. Ja, ich finde es falsch. Und ich habe ihn leider immer wieder beleidigt. Ich habe gesagt, so nach dem Motto, verschwinde, wer du bist. Und so kommst du auch in Konflikt. Ja, ja. Aber tatsächlich ist heute, dass die Polizisten von heute viel, viel humaner sind und viel ernster mit ihrem Job umgehen und nicht Vorurteile haben. Das ist meine ehrliche Meinung dazu.
Echt, ne? Ja.
Die wissen zwar, du bist Rapper oder ich bin Türsteher oder Security. Die versuchen, dich zu verstehen, auch wenn du leider jemand geschlagen hast. Oder die richtige Ursache. Damals war es so, Rapper, Türsteher, ihr wart schlimm, raus. So. Und die Richter haben dich nie angehört. Das Anhören bei der Behörde, ich bin ja ein gebranntes Kind, ist nur so Performer, dass du was gesagt hast. Aber der Urteil hat schon stattgefunden. Die haben deine Akte gekannt und damals war total, sogar der Richter, du bist reingekommen, schon von seinem Blick. Hast du gemerkt, dass du verurteilt worden bist? So. Und das deswegen, ganz ehrlich, am besten wirst du zum Feigling und ein einsamer Mensch, als dass du Ärger hast. Das ist meine Einstellung dazu.
Ich habe die Hoffnung, dass halt die neuen Generationen immer mehr aufbrechen, weißt du? Dass die neuen Generationen immer offener werden, weißt du? Ja, immer mehr auch Leute, die jetzt zum Beispiel, guck mal, wie lange die Türken schon hier in unserem Land sind und hier mitgeholfen haben, das aufzubauen etc. pp. Es wird Zeit, dass es die ersten türkischen Richter gibt, die Polizisten auch, wird ja auch immer mehr und so. Ich glaube, hoffentlich wird Deutschland noch multikultureller, weil Deutschland ist ein multikulturelles Land, genauso wie Amerika so. Und das muss man hier langsam auch mal akzeptieren, weißt du?
Also ich muss dir ehrlich sagen.
Wir sind ja alle Farben, alle Herkünfte und das muss...
Warum wir Ausländer im Prinzip gehasst werden oder manchmal nicht respektiert werden, weil wir teilweise auch selber schuld sind. Yeah. So, aber wir, auch wir Ausländer, müssen uns klar sein, so ein Land wie Deutschland finden wir nie wieder. Ein soziales Land, kooperativ, Demokratie, alles so. Aber wir müssen auch uns ändern.
Ja, alle beide Seiten. Beide Seiten.
Nicht nur die anderen.
Ja.
So,
fühl ich.
Wenn wir, so wie du und ich, sagen, ey, komm, aus unserer Vergangenheit haben wir gelernt, jetzt versuchen wir, diese Jugendlichen auf einen guten Weg zu bringen. Wenn wir von 10 2 schaffen, ist auch ein Erfolg.
So. Was war das schönste Erlebnis in deinem Leben?
Die Geburt meiner Kinder. Ich habe 3 wunderbare Kinder von 3 verschiedenen Frauen, muss ich dazu sagen. Aber jede diese Mutter dieser Kinder ist von sich aus ein wunderbarer Mensch. Ich war in sehr lange Beziehungen, und ich bin diese Frauen mein Leben lang dankbar und werde es immer sein, weil ich habe das beste Gefühl, das beste, egal ob du Millionär oder arm bist, aber diese Geburt der Kinder ist das schönste Erlebnis, was ein Mensch jemals erleben kann. Und der sagt, stimmt nicht, ist ein Lügner.
Ich bin jetzt 32, krieg immer mehr diese Daddy-Gefühle.
Bitte, ich kann dir nur empfehlen, wenn du die richtige Dame dabei hast, die dich schätzt und liebt, musst du unbedingt als Dankeschön Vater werden von dieser Frau. Und mein Jüngster ist 7 Jahre alt und ich habe meine Frau immer gefragt, sag mal, habe ich die anderen auch so geliebt wie den Kleinen hier? Weil der ist für mich alles. Ich sterbe, wenn er nur Aua sagt. So, Müttern müssen immer strenger sein, weißt du, ja? Und ich sage, Gnade dir Gott, du tust den Jungen etwas. So, aber die müssen streng sein, ich bin ja nicht da. Oder wenn ich ihm zu viel Geschenke kaufe und so. Aber das schönste Erlebnis ist tatsächlich Kinder. Im Beruf natürlich ist es die Begegnung mit Muhammad Ali. Das war im Beruf meine schönste Begegnung. Obwohl alle in ihrer Art und Weise, muss man ehrlich sein, toll waren.
Zu welchem Zeitpunkt hast du ihn getroffen? War er da schon?
Erste Mal 1999 das erste Mal und zweite Mal 2005.
Da war er schon
betroffen, schon...
mit Parkinson?
99 war er schon angeschlagen. Aber 2005 war er schon leider sehr, sehr erkrankt. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre später war er gestorben. So. Und das sind die 2 Erlebnisse, die man mir nie wieder wegnehmen kann. Okay. So, aber ich bin jedem Kunden dankbar. Ich bin jedem, der sagt, Ahmed, wir vertrauen Ihnen, ist für mich das A und O. 6er im Lotto ist, wenn ein Mensch sagt, Ahmed, ich vertraue dir. Alles andere will ich doch gar nicht. Guck mal, verzeih mir, wenn ich darüber rede. Eigentlich tut mir weh, wenn ich darüber rede. Meine Mom liegt seit 1,5 Jahren im Koma, weißt du? So.
Mein Beileid.
Und sie ist für mich mein Held. Sie, was sie erlebt hat, erlebt. Ich als Sohn behaupte das, erlebt keine andere Frau. So. Und sie hat 10 Kinder großgezogen und nur gelitten. Deswegen sage ich, was hat sie Gott getan, dass sie jetzt im Koma liegt? So. Und das bricht mir jeden Tag das Herz immer mehr. So. Also wie glücklich kannst du denn sein, wenn du im Hintergrund diese Szene hast? So. Und das ist das Problem, was wir Menschen haben. Wir sind Menschen. Weil ich schon höre, manche wollen versuchen, dass sie was nehmen, um länger zu leben. Ihr Idioten, Gott hat uns doch geschaffen. Und er nimmt uns doch auch. Auch wir müssen Platz machen für andere. Weißt du, Bruder? Und das ist das Leben, das wir haben. Du, ich, der Kollege, jeder Mensch, der aus sich was machen will, sucht sich einen Weg. Egal, ob du was dagegen oder nicht. Er sucht sich seinen eigenen Weg. Du weißt es selber, Prüfung, egal ob Muslim, Christ, Jüdisch, was weiß ich, orthodox, immer heißt das Gleiche im Buch. Gott prüft alle Menschen. Wenn wir als Muslime immer meckern, heißt es, sei froh, du wirst geprüft. Und spätestens, wenn du unter die Erde bist, nimmst du sowieso nichts mit. Aber du wirst oben.
Gott gibt dir nicht mehr, als du nicht ertragen kannst.
Und wenn du tot bist, wirst du gefragt. So, 1, 2, 3, 4. Und dann wird angeblich entschieden, ich war noch nicht oben, ob du in den Himmel oder in die Erde gehst.
Schöne Schlussworte, würde ich sagen.
Was soll ich dir sagen, Bruder? Der Mensch, also ich bin wirklich, wie ich schon sagte vorhin schon, der einsamste Mensch der Welt. Ich habe so viele Kontakte, ich habe so viele Bekannte. Warum suche ich deren Kontakt nicht? Weil die sind nicht echt, Mann.
Ich danke dir für den geilen Talk auf jeden Fall.
Danke dir.
Sehr, 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 sehr schönes Gespräch.
Dankeschön.
Hat mich sehr gefreut.
Ey, Bruder, das Gleiche geht mir, Wallah.
Immer gerne wieder. Auf jeden Fall.
Dankeschön.
An der Stelle nochmal, checkt auf jeden Fall 6ix8ine Clothing ab. Der Bruder hinter der Kamera ist der CEO von der Marke. Geht unten in der Beschreibung, checkt es ab. Das ist eine Herzensangelegenheit und an der Stelle würde ich sagen, war es das gewesen mit der Folge. Schreibt eure Meinung zu den Themen in die Kommentare rein. Lasst dem Shit einen Daumen nach oben da.
Es war ein echtes Gespräch. Real talk it in, man.
Peace, yo.
Peace out.
Ist echt schön, war echt schön.
Geil, Mann.
Echt geil.